Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast. Lieber Fabiano, was geht?
Ja, nicht viel. Ich habe einen ganz entspannten und ruhigen Sonntag verlebt und jetzt sitze ich hier in freudiger Erwartung, dir von grausamem True Crime zu erzählen. Wobei, ja, ein bisschen gelogen, ist gar nicht so grausam. Also natürlich haben wir wieder einen Toten zu beklagen, beziehungsweise eine Tote, aber es ist jetzt kein ausufernd brutaler Fall. Es ist eher so ein, wir rätseln mal, was passiert ist, Fall.
Ich bin gespannt. Wir wären aber nicht Blutrausch, wenn es vorher nicht schon so ein bisschen Abschweifen gäbe. Und was soll ich, womit starte ich? Ja, okay, erstmal eine Frage. Fabian, was glaubst du, wer Weltmeister wird?
Boah, du, ich bin so gar nicht im WM-Game dieses Jahr. Ich fände es cool, wenn es mal so ein totaler Außenseiter machen würde, so wenn es mal einen afrikanischen Weltmeister geben würde, so Elfenbeinküste oder so, oder wenn Ecuador in unserer Gruppe, Ecuador ist echt eine starke Mannschaft, wenn die mal irgendwie so ein Überraschungsweltmeister werden würden. Aber wenn ich so auf den Spielplan gucke, das ist mir alles zu aufgebläht. 48 Mannschaften, weißt du, Curaçao, Usbekistan, das ist alles Haiti. Ich meine, ja, das ist cool, auch mal so kleine Nationen zu sehen, aber Digga, bin ich raus. Weißt du, das muss einfach nicht sein. 48 Länder ist einfach zu viel, da kannst du auch direkt irgendwie alle mitspielen lassen.
Ja, es gibt ja jetzt auch ein 16. Finale. Also ich weiß nicht, ob ich mich vertue oder ob meine Erinnerung nicht mehr so ganz frisch ist mit über 40, aber ich meine, dass es das früher nicht immer gab, ne?
Das ist die größte WM bisher.
Also okay, das gelesen zu haben, war schon irgendwie anders.
Ja, das ist crazy. Es ist teilnehmertechnisch wirklich das größte Turnier. Es wird ja immer weiter aufgebläht, um immer weiter zu vermarkten. Champions League früher auch, halt die Landesmeister gegeneinander. Jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, Dritt- und Viertplatzierte dabei. Es ist halt einfach auch ein bisschen lächerlich, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja, also ich würde es auf jeden Fall auch kleinere Mannschaften gönnen, da bin ich genau wie du, weißt du, also gerade irgendwie so ein afrikanisches Land fände ich halt mega cool, die haben es, wie ich finde, längst verdient, es gibt ja so ein paar Teilnehmer, auch Kongo zum Beispiel nimmt teil, das wäre einfach super cool und halt nicht immer die üblichen Verdächtigen irgendwie, weißt du, wenn es unterm Strich halt so Frankreich, Deutschland, England und irgendwie Brasilien und das sich ausmachen, so gefühlt, gut, klar, Spanien spielt auch noch eine Rolle, England ist immer ein krasser Kandidat, Niederlande, den Engländern würde ich es auch komplett gönnen.
Ja, England ist mir vollkommen egal. So, afrikanische Mannschaften waren ja oft Geheimfavoriten bei der WM, ich kann mich erinnern, so Kamerun 92, nee, 94 war das genau, 94 in den USA, die haben begeistert. Und die haben auch immer talentierte Spieler, ne? Die sind oft, was so Athletik und Speed angeht und Talent und so, die haben Flair, die haben irgendwie, ja, coole Kreativität auf dem Platz. Die sind halt früher oft daran gescheitert, dass die, wenn die in ihren Heimatländern gespielt haben, oft so mit dieser totalen Taktik dann oft nicht so, die waren taktisch nicht so gut eingestellt wie europäische Mannschaften oder südamerikanische Mannschaften. Ja. Aber dann haben halt massiv aufgeholt und ja, gelten ja immer wieder mal als Geheimfavoriten. Es gibt so geile afrikanische Fußballer und dieses Jahr sind die gar nicht so in dieser Geheimfavoritenrolle, gerade Elfenbeinküste, da weiß niemand so richtig, was er erwarten soll von denen, obwohl die ein paar wirklich geile Kicker haben. Und ich würde es cool finden, wenn die so, ja, so von hinten unerwartet mal durch die Brust ins Auge was reißen würden.
Ja, komplett. Das würde ich auch extrem feiern. Ja, zum Thema Athletik, was mir so aufgefallen ist, ich weiß ja nicht, ob dir das irgendwie, ob du sowas auf dem Schirm hast, aber also generell, das wissen wir, wir beide haben, glaube ich, noch nie so oft drüber gesprochen, aber Menschen werden ja irgendwie immer größer so in den letzten Jahren. So, ne? Also das, was wir mal so als Durchschnitt dargestellt haben, irgendwie schwindet quasi nach unten. Und wenn du so mal auf die Durchschnittsgröße der deutschen Nationalmannschaft alleine schaust, fällt einem eigentlich auch schon auf, dass die richtig groß geworden sind. Irgendwie nahezu alle um die 1,90 und so, das war früher nicht so. Also in Deutschland ist das noch so, in anderen Mannschaften nicht unbedingt. Und dann finde ich eigentlich ganz spannend, dass irgendwie scheinbar der Enkel oder so von Rudi Völler jetzt der Stürmer ist. Du weißt wahrscheinlich, wen ich meine. Der hat halt original den Rudi Völler-Look, diese Voldemort oder wie er heißt, Nick Voldemade. Das ist total crazy. Er sieht original aus wie Rudi Völler.
Ja, sprich mich nicht auf den an, da werde ich wehmütig.
Wieso?
Großes Talent aus der Werder-Jugend, hat halt irgendwie seit frühester Kindheit bei Bremen gespielt, hat dann auch seine erste Bundesliga-Luft in Bremen geschnuppert, hat dann seinen Vertrag nicht verlängert, vor 2 Jahren ist ablösefrei nach Stuttgart gegangen, hat da ein gutes Jahr gespielt und dann zack für 80 Millionen nach England und das hätte halt unsere Kohle sein können. So, das ist einfach absolut ein absolutes Armutszeugnis, dass man den nicht mit allem, was man hatte, gehalten hat, weil das einfach absehbar war, dass der durch die Decke gehen wird. Aber gut, ja, was soll's.
Ich habe den Braten gerochen. Mir war eigentlich schon klar, dass so ein Spieler irgendwie passt ja zu diesen Werder-Stories, die du immer so lieferst. Also ich bin ja nicht so im Game, ne? Und deswegen gibt es eher so Typen, auf die ich anspringe, wo ich so quasi in mir mittlerweile so ein Bauchgefühl entwickle, ob die mal irgendwie bei Werder gewesen sein könnten oder nicht. Und bei dem, ja, ich hatte nicht drüber nachgedacht, aber es würde halt auch voll gut passen, jetzt wo du sagst.
Ja, Werder hat auch einen geilen Track-Record für Spieler nicht geholt aus irgendwelchen abstrusen Gründen, die dann später richtig durch die Decke gegangen sind. Prominenteste Beispiele Rivaldo, dann aus Brasilien zu Deportivo La Coruña, dann bei Barcelona später einer der absoluten Säulen nicht gekommen, angeblich, weil man um 100.000 Mark gefeilscht hat, die der brasilianische Verein mehr haben wollte, als Werder bezahlen wollte. Zweitprominentestes Beispiel, Petr Čech, der Torhüter der Tschechen, lange Jahre ganz bekannt, weil er so eine, nach einem Schädelbruch immer so eine Haube getragen hat.
Ja, bekannt. Kennt man vom Sehen.
Einer der besten Keeper der Welt, Ewigkeiten bei Chelsea, bei Werder im Probetraining durchgefallen und laut Meinung des Torwarttrainers kein Bundesliga-Talent. Also, ja.
Ist verrückt, ne? Es ist wirklich
Das
manchmal verrückt,
ist.
was so einzelne Personen über ganze Karrieren entscheiden dürfen und dann meistens oder auch manchmal voll daneben liegen.
Es ist halt auch Glückssache, ne? Keine Ahnung, lass den mal, dann hatte der vielleicht in dieser Probewoche, hatte der eine schlechte Woche, hat vielleicht irgendwie Heimweh gehabt oder Magenverstimmung, was weiß ich, und hat einfach nicht abrufen können, was er kann. Eine Woche ist halt auch kein Zeitraum, irgendwen zu
Nix.
beurteilen, ne?
Nein.
Aber, naja. Wir sprechen nicht über Fußball, wir sprechen über.
Usain Bolt war auch mal beim Probetraining von Borussia, hast du das gehört?
Ja, Usain Bolt hat dann ja auch in Australien gespielt, tatsächlich, und musste dann einfach feststellen, dass schnell laufen halt nicht alles ist im Fußball. Also ist natürlich ein geiler Skill, wenn du den hast, ne? Aber da gehört halt dann doch noch ein bisschen mehr zu.
Ja, du wolltest gerade schon die Brücke schlagen, allerdings bin ich noch nicht ganz fertig geworden mit meinem Intro. Und zwar, wer natürlich dieses Jahr nicht mit dabei ist, oder was heißt natürlich, sehr, sehr bedauerlich, das ist Italien. Das,
Zum dritten Mal in Folge tatsächlich. Und
ich
das ist
finde es wirklich sehr bedauerlich, als so kleiner Italien-Fan. Aber was ich mit dabei habe, für dich, lieber Fabian, du hast es vorhin schon gehört, was durch und durch italienisch ist, ist ein Track der Woche für mich.
ich
Und
bin sehr gespannt. Also
nicht
ich
nur der
kenne die ja schon
Woche,
so ein bisschen.
ja, ich fühle mich so leicht ertappt. Vielleicht sind das noch so die Nachwehen des Eurovision Song Contests, dass ich jetzt musikalisch abdrifte. Aber irgendwie ist es artverwandt mit meinem gängigen Musikgeschmack. Und deswegen passt das schon wieder ganz gut. Willst du es jetzt schon wissen oder soll ich es doch zurückhalten? Das ist total schwer
Nee, wir
zurückzuhalten.
machen das nachher. Du musst noch ein bisschen in deinem eigenen Saft braten.
Das Üble ist, jetzt weiß ich, dass du es immer mithörst. Ich kann es jetzt nicht leise im Hintergrund laufen lassen, ne?
Ja, um da mal noch das zu beenden, das Thema WM ohne Italien ist natürlich keine WM. Also an meine lieben Italiener da draußen, ich hoffe, in 4 Jahren seid ihr wieder dabei. Das gehört einfach dazu. Also es muss einfach, Italien muss einfach dabei sein.
Ja, so ist das. Mein Herz weint. Also, ich finde es wirklich sehr, sehr schade.
Ja, tja. Wie schlagen wir jetzt die Brücke elegant? Ah, können wir eigentlich relativ elegant schlagen,
Flanken
denn.
schlagen, Flanken, Brücken schlagen und wupp, schwuppdiwupp, sind wir schon mal Fall.
Ja, wir sind im Gastgeberland der diesjährigen WM. Also, die USA sind ja Ausrichter gemeinsam mit Kanada und Mexiko. Und in den USA, da befinden wir uns, genauer gesagt, in Massachusetts. Das ist
Sag das bitte zehnmal
oben rechts.
hintereinander. Massachusetts,
Massachusetts.
Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts. Jetzt alle. Oh, Entschuldigung, Leute.
Genauer gesagt, in der Ortschaft Warren in Massachusetts, ein 5.000-Einwohner-Ort. Und wie du dir denken kannst, 5.000 Einwohner, wenn da ein Verbrechen geschieht, dann ist das eine Sache, die sich da so total in diese Dorfgeschichte einbrennt und die da irgendwie auch immer so ein heiß diskutiertes Thema ist.
Ja, auf alle Fälle, klar.
Kannst du dich an deinen ersten Ferienjob erinnern?
An meinen allerersten Job generell, ja, Ferienjob. Ich hatte, glaube ich, nie so klassische Ferienjobs, weil ich immer viel gearbeitet habe. Also ich habe recht früh angefangen zu jobben. Und also ich kann es immer so sagen, mein allererster Job war es damals für die regionale Zeitung Comics zu zeichnen. Das war tatsächlich mein erster Job.
Ja, das hast du schon mal erzählt, das stimmt ja.
Ja, okay. Ansonsten, also nee.
Okay.
Und du?
Mein erster Ferienjob, das war ein Fabrikjob.
Also ganz klassisch, wie man es häufig kennt.
Ja, genau. Ich hatte das Glück oder das Pech, dass so im Bekanntenkreis meiner Eltern irgendwie es mehrere Leute gab, die irgendwie ja, mittelständische Unternehmen geleitet haben, also durch Tennisverein und so. Und da war dann die Möglichkeit für Ferienjobs immer gegeben. Und ja, das waren wertvolle Erfahrungen. Das waren auch Dinge, so Fabrikjobs, die mich dann auch dazu getrieben haben, tatsächlich auch mein Abitur zu machen oder so, weil ich halt gesehen habe, wie man halt so sein Geld verdienen muss, in Anführungsstrichen, wenn man vielleicht, ja, wie soll ich sagen, so einen tieferen Bildungsabschluss anstrebt und dann vielleicht irgendwo in so einer Hilfstätigkeit landet.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war eine wichtige Erfahrung für dich. Und gleichzeitig natürlich auch ein gut bezahlter Nebenjob. Also wenn man die Kontakte nicht hatte, dann waren das immer recht heiß begehrte Jobs. Man hatte das nach den Ferien dann gehört und keine Ahnung, dann ging jemand, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl aus den Ferien oder kam nach den Ferien zurück und hatte so 1000 D-Mark verdient oder so, so riesige Summen, die man sich als Schüler gar nicht vorstellen konnte.
Ja, genau. Also wenn du dann so nach den Ferien, also ich habe das dann so gemacht, dass ich die Ferien nie komplett gearbeitet habe, dass ich immer noch so ein bisschen Zeit dann auch so zum Ausspannen hatte, aber dann schon so gesehen, dass ich, weiß ich nicht, 4 Wochen in Sommerferien mache oder so. Und wenn du dann so deine 1500 Mark oder so hattest, das war natürlich schon echte Kohle, ne? So.
Auf jeden Fall.
Ja, die Hauptperson des heutigen Falls, die tritt auf jeden Fall am 27. Juni 2000, also 26 Jahre her, das Ganze ziemlich genau. Da tritt die ihren ersten bzw. zweiten Arbeitstag in ihrem ersten Ferienjob an. Die 16-jährige Schülerin Molly Bish, die eben aus Warren in Massachusetts kommt, die möchte in diesen Ferien als Rettungsschwimmerin am örtlichen Commons Pond arbeiten. Das hat in den Jahren zuvor immer ihr Bruder gemacht. Also es ist so ein bisschen so ein Familiending. Und in diesem Jahr hat sie ja diese Einarbeitung gemacht in so einer speziellen Schulungsgeschichte und wurde jetzt in der ersten Woche davor, vor diesem 27. Juni, von ihrem Bruder eingearbeitet. Also hat gemeinsam mit ihm quasi den See überwacht. Und jetzt, der 27. Juni, ist ihr zweiter Arbeitstag, den sie alleine bestreiten muss. Man muss sich das so vorstellen, dieser Commons Pond, der ist mitten im Wald gelegen, also recht idyllisch, und die Aufgaben der Rettungsschwimmer da sind eben nicht nur darauf zu achten, dass da niemand irgendwie ertrinkt oder dass da kein Müll zurückgelassen wird, sondern die leiten auch noch zu festgelegten Uhrzeiten so Schwimmkurse für die Dorfjugend und Dorfkinder.
Und waren die denn immer zu zweit, zu dritt, zu viert vor Ort oder wirklich alleine?
Alleine, also die sind in der Regel alleine. Ihr Bruder hat sie jetzt einfach nur eine Woche eingearbeitet, damit sie sich an alles gewöhnt, aber das ist dann schon so, dass du da ja so zwischen 9 und 10 Uhr morgens auftauchst, hinfährst und dann auch wirklich bis abends vor Ort bist. Also die haben dann da so einen Stuhl quasi, da gibt es eine Erste-Hilfe-Tasche und nehmen sich halt ihr Essen mit und sind mit einem Funkgerät mit der Rettungswache verbunden, für den Fall, dass es irgendeinen Zwischenfall gibt.
Ja, okay. Also sehr verantwortungsvoll, so ein Job auf jeden Fall.
Ja, und mit $9 pro Stunde auch ja einigermaßen vernünftig bezahlt, so dass Molly eben hofft, da in diesen Ferien so ein bisschen Geld beiseite legen zu können. Wie gesagt, 16 Jahre, ne, da kann man jeden Dollar gebrauchen.
Ja, und alle, die jetzt zusammenschrecken und sagen, was, $9, das sind ja Pi mal Daumen, keine Ahnung, irgendwas, 8, 9 €, je nachdem, wie der Kurs gerade so ist. Ja, liebe Leute, es gab eine Zeit vor dem Mindestlohn und es gab eine Zeit, wo das nicht berücksichtigt war. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen. Wir haben auf jeden Fall auch Jobs gehabt, die deutlich unter 9 € waren.
Ich kann mich an einen Job erinnern, wo wir Nachtschicht irgendwie letzten Endes irgendwie sowas wie um die 7 € verdient hätten, wo ich dann direkt gekündigt habe, weil ich gesagt habe, ihr könnt mich mal am Hobel blasen und du hast das aber durchgezogen.
Ich habe es durchgezogen, weil ich auf die Kohle angewiesen war. Du hast den zweiten Arbeitstag nicht bestritten.
Nee, also genau, ich habe den ersten bestritten, dann wurde uns irgendwie erzählt, was die Bezahlung, also wurde konkretisiert, was die Bezahlung ist, dann wurde irgendwie erzählt, dass von 10 Arbeitsstunden nur 8 bezahlt werden, dann gab es noch irgendwas, ach so, irgendwelche Schutzkleidung, die uns vom Lohn abgezogen werden sollte, und ich habe dann einfach ein fröhliches Fick dich in die Runde geschmettert und bin nicht mehr erschienen, so war das, ja. Ja, genau, das waren noch Zeiten.
Genau.
Also, Molly, wie gesagt, möchte diesen Job antreten. Am Abend zuvor, da gab es so ein bisschen so eine Schreckensmeldung, da hat ihre Mutter kurz überlegt, sie am nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen zu lassen, denn eine gute Freundin von ihr, die war in einen Autounfall verwickelt und ist dabei relativ schwer verletzt worden, sodass Molly so ein bisschen durch den Wind war. Aber sie hat sich dann auf jeden Fall entschieden, am nächsten Tag arbeiten zu gehen. Das ist, wie gesagt, so der zweite richtige Job und sie ist halt einfach super aufgeregt. Sie hat auch, wie gesagt, wochenlang dafür gearbeitet, in so einem Community Center so diese Lehrgänge bestritten. Da geht es in erster Linie dann darum, so, wie bleibe ich ruhig in solchen Situationen, Erste-Hilfe-Tätigkeiten und eben auch diese Schwimmkurse zu leiten. Worauf muss man achten, was muss man machen? Der Commons Pond ist super beliebt und wie gesagt, man kennt die Familie Bisch, das ist wie gesagt ein 5000-Einwohner-Ort, da gehen natürlich auch Leute aus der Umgebung schwimmen, aber auch dadurch, dass ihr Bruder John eben 3 Jahre lang diesen Job da ausgeübt hat und sie dann auch öfter da vor Ort war, kennen auch so die Dauergäste, kennen sie halt schon lange, ne?
Ja, man tritt so ein bisschen in die Fußstapfen des Bruders oder sie tritt in diese Fußstapfen. Und dann hat man schon so eine kleine Erwartungshaltung vielleicht auch an sich selbst.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch dann so eine, weiß ich nicht, so, du kriegst dann immer zu hören von den Mitgliedern der Gemeinde, so war dein Bruder, der hat das immer gut gemacht, ne? Und du hast so eine gewisse Erwartungshaltung dann auch an dich selber, wie du schon sagst, so in die Fußstapfen zu treten, dem irgendwie gerecht zu werden. Naja, aber für sie ist es auch ein optimaler Job, nicht nur um in die Fußstapfen ihres Bruders zu treten. Sie ist gerne in der Natur, das ist natürlich geil, da wenn du dann so einen See mitten im Wald hast, ne? Da ist zwar so eine Schnellstraße so ein bisschen in der Nähe, aber die ist so abgeschirmt wohl durch das Unterholz und den Wald, dass du davon relativ wenig mitbekommst. Wie gesagt, du triffst auf Leute, die du kennst, weil das eben so der Anziehungspunkt zum Erfrischen ist im Sommer auch für die Dorfjugend. Also du bist unter Menschen, du hast so diesen Sportaspekt, dadurch, dass du auch diese Kurse leitest, denn das Geld ist okay. Und ja, im Prinzip perfekt. So die erste Woche mit ihrem Bruder ist auch super gelaufen. Also sie ist sehr, sehr begeistert von der ganzen Geschichte.
Ja, klingt doch gut, muss ich sagen. Sehr attraktiver Job.
Ja, mega. An diesem Morgen, 27. Juni, da braucht sie morgens etwas länger. Wie gesagt, so den Tag davor war sie lange wach aus Sorge um ihre Freundin. Und so sind die morgens etwas spät dran, halten aber noch kurz im örtlichen Drugstore so für den Mittagssnack, eine Flasche Wasser und irgendwie ein bisschen was zu essen. Und als sie dann auf dem Parkplatz am Commons Pond ankommen, da ist dieser auch noch fast leer. Also es hat jetzt niemand sie am See vermisst. Es gibt einen Truck, der da gerade abfährt. Der hat Sand abgeladen. Damit soll so diese Badebucht so ein bisschen aufgeschönt werden. Also der Sand dann dahin gebracht, um so ein bisschen, ja, wirklich so ein Strandfeeling zu schaffen. Aber abgesehen davon ist da niemand auf diesem Parkplatz. Und das erleichtert Mollys Mutter, die sie fährt, denn am Tag davor, das war wie gesagt der erste Tag, den sie alleine gearbeitet hat, da hat sie auf diesem Parkplatz ein Auto gesehen, das sie nicht kannte, ein weißer Sedan, und in dem saß ein Mann im mittleren Alter, den sie nicht kannte und der ihr einfach so ein unbehagliches Gefühl gemacht hat. Also der hat die beiden Frauen im Auto wohl die ganze Zeit angestarrt, dabei geraucht und ja, Mollys Mutter hatte einfach so ein komisches Bauchgefühl bei dem.
Ja, verständlich auf jeden Fall. Ist ja auch
Ja, zumal,
unheimlich,
wie
wenn da so
gesagt.
einer rumsitzt, irgendwie so ein geheimnisvoller Dude.
Ja, und wenn der dich halt einfach anstarrt und du kennst die Person halt auch einfach nicht, ne? Also.
Eben drum, wir sind gerade bei dem 5000-Einwohner-Dorf und dann sitzt da so ein Unbekannter, der auch noch so sich seltsam verhält und dich anstarrt. Das ist mit Sicherheit angsteinflößend.
Ja, sie hat dann irgendwie 20 Minuten gewartet, bis der Mann dann auch den Parkplatz verlassen hat, irgendwann, weil sie einfach ihre Tochter da nicht alleine lassen wollte. Also die war zwar schon längst am See, also an ihrem Arbeitsort, aber die Mutter hat dann noch 20 Minuten gewartet, bis der Mann mit seinem Auto dann auch das Weite gesucht hat, weil sie einfach so ein komisches Bauchgefühl hatte. Und so ist sie jetzt an diesem 27. Juni erleichtert, dass diesmal niemand Fremdes an diesem Parkplatz ist, sondern einfach nur dieser Lastwagen gerade aufbricht, der den Sand geliefert hat.
Und so ein paar Schwimmer, die schon da sind. Also du sagst, der ist fast leer. So ein paar Leute waren vielleicht schon unter Wasser
Nee,
oder
noch keine
unterwegs, meine
Schwimmer.
ich.
Nee, nee.
Noch niemand,
Ja.
okay.
Nee. Es ist etwa 10 Uhr, also vormittags, und Molly verabschiedet sich von ihrer Mutter, läuft Richtung Strand. Die Mutter schaut ihr noch kurz nach, wendet und fährt dann auch ab. Als dann der Truck quasi die Fahrbahn komplett frei gemacht hat, dass sie dann wendet, fährt sie auch. Und ja, hat ein gutes Gefühl diesmal, denn wie gesagt, es ist keine seltsame Begegnung auf diesem Parkplatz.
Ja.
Etwa 20 Minuten später, gegen 20 nach 10, kommt die Familie Woodworth an diesem Badesee an. Die Kinder, die schwimmen da seit Jahren regelmäßig im Commons Point und die kennen natürlich auch schon die neue Bademeisterin. Die hat man in der Vorwoche dann kennengelernt, die wurde von ihrem Bruder vorgestellt und die kommen zu einem dieser Schwimmkurse.
Jetzt habe ich irgendwie so ein Bauchgefühl, dass sie dann schon nicht mehr lebt, Molly.
Sie ist zumindest nicht mehr da.
Innerhalb von
Die
20
Familie.
Minuten verschwunden, okay.
Ja, Viertelstunde, 20 Minuten. Also, es ist, nagel mich nicht auf 10 Uhr fest. Die Mutter sagte später, das ist so gegen 10 Uhr. Es kann auch 5 nach gewesen sein, ne?
Ja.
Wir haben auf jeden Fall, das bemerkst du sehr, sehr richtig, wir haben hier ein sehr, sehr enges Zeitfenster. Also, es ist wirklich sehr, sehr eng. Familie Woodworth, also Sandra, die Mutter, kommt mit ihren Kindern an und sieht diesen verwaisten Bademeisterstuhl. Da liegt ein Handtuch drüber. Da steht die Wasserflasche, da stehen Sandalen, da ist auch das Lunchpaket, der Rucksack, die Erste-Hilfe-Tasche und auch das Funkgerät sind da. Also quasi alle Utensilien, nur die Bademeisterin an sich, Molly, die fehlt. Sandra wartet eine Zeit lang und informiert dann über den Funk eben die örtlichen Behörden beziehungsweise auch den Vorgesetzten von Molly, dass diese verschwunden ist und weil sie schon mal da ist, leitet sie dann einfach mal kurz entschlossen diesen Schwimmkurs für die anderen Kinder, die mittlerweile eingetroffen sind. Auch vielleicht so ein bisschen in der Hoffnung, keine Ahnung, Molly, die kommt irgendwie wieder, die hat ja ihre ganzen Sachen da liegen gelassen, ne?
Ja, spricht ja einfach auch für die freundschaftliche und enge Atmosphäre der Leute vor Ort.
Ja, genau. Ja, ich glaube, erst hat die vielleicht gedacht, dass die, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie einen Kontrollgang macht oder mal ausgetreten ist oder so, ne? Aber die kommt dann halt, wie gesagt, längere Zeit nicht wieder und dann irgendwann fällt dann halt die Entscheidung, okay, ich sage den Vorgesetzten Bescheid und ich übernehme jetzt diesen Kurs, bevor der ausfällt. Der Chef, Ed Fett, und ja, der heißt wirklich Ed Fett, geilster Name überhaupt, so ein bisschen künstlernamemäßig,
Ist auf jeden Fall gut.
der wird so gegen 11, zwischen 10:45 und 11 darauf hingewiesen, dass da Molly fehlt. Um 10:45, so lange hat er noch gewartet, verständigt er dann seinerseits die örtlichen Polizeibehörden, weil er halt dann einfach, ja, bis dahin gucken wollte, ob Molly noch mal irgendwie auftaucht. Aber ist sie nicht, also wird dann direkt der Polizei Bescheid gesagt und sie als verschwundene Person am Commons Pond gemeldet. Wie das wahrscheinlich generell so ist bei so einer vermissten Meldung oder vermisste Person in der Nähe von irgendeiner Badestelle, also jetzt See, Fluss, Meer, was auch immer, rückt die Feuerwehr aus, weil erstmal davon ausgegangen wird, dass vielleicht ein Badeunfall irgendwie vorliegt. Also die Polizei, die ermittelt jetzt erstmal nicht, da geht es jetzt erstmal nicht um mögliches Verbrechen. Die Feuerwehr kommt, sucht die Gegend ab und sucht halt auch speziell den See ab.
Ja.
Aber eigentlich ist Molly eine sehr gut trainierte Schwimmerin, wie gesagt, auch als Rettungsschwimmerin vorgesehen. Eigentlich schon eher unwahrscheinlich, dass da was passiert ist. Trotzdem wird diese Maßnahme durchgezogen, wie du dir denken kannst, ohne Erfolg. Man überlegt vielleicht so ein bisschen, ob sie aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht hätte fortbleiben können oder weggehen, ob sie vielleicht keine Lust hatte, irgendwas anderes gemacht hat. Aber das wird auch schnell verworfen, denn auch ihre persönlichen Sachen sind ja da und sie hat sich, wie gesagt, extrem auf diesen Job gefreut. Sie hat sich lange darauf vorbereitet und sie war sehr, sehr euphorisch so nach den ersten Tagen. Also dieses, sie wird vielleicht irgendwie aus freien Stücken irgendwas anderes gemacht haben, ist eigentlich direkt verwerfbar.
Ja, passt auch überhaupt nicht zur Vorgeschichte, die du jetzt hier erzählt hast, ja. Also weder zu ihrem Charakter noch zu dieser gesamten Story um diesen Job herum, denn wie wir schon festgestellt haben, ist es ja ein recht attraktiver Job und natürlich auch ein Job, der mit so einem gewissen Ansehen auch verknüpft ist, gerade unter Jugendlichen, ja. Es ist ja immer toll, so einen Job auch zu bekommen, wo man so ein bisschen, ja, so eine kleine Machtposition vielleicht auch hat, eine gewisse Schlüsselgewalt in manchen Bereichen vielleicht oder über so eine Kasse her ist, ja, all das ist ja auch letztendlich so ein Kompetenzerwerb sozusagen, so eine weitere Befähigung seiner Handlungsoptionen im Leben, sage ich mal. Und das ist dann vielleicht auch schon beeindruckend, wenn man dann vor Gleichaltrigen sagen kann, ey, guck mal, ich bin jetzt irgendwie Rettungsschwimmerin hier und habe eine hohe Verantwortung.
Ja, das ist definitiv so. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal irgendwie so mit 12, 13 in so einem Zeltlager war. 13, glaube ich. Und dann waren wir auch schwimmen an so einem See und da war so ein älterer Junge bei, der war so 15, 16 und der war auf jeden Fall auch Rettungsschwimmer und ich fand das schon cool, dass der halt so eine Position eingenommen hat, ne? Also,
Ja,
kann mich
genau.
daran erinnern.
Genau, ist auch beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Na gut, wie gesagt, es wird von einem Unfall ausgegangen oder davon, dass sie da irgendwo unterwegs ist. Und dadurch passieren natürlich jetzt zwei Dinge. Die Polizei verliert einmal wertvolle Zeit bei der Ermittlung, denn Molly ereilt gerade ein ganz anderes, sehr viel traurigeres Schicksal, wie du dir denken kannst. Und zweites Problem natürlich, dadurch, dass der Commons Pond eben nicht als möglicher Tatort angesehen wird, findet da keine Absperrung statt. Das heißt, der füllt sich im Laufe des Vormittags. Badegäste, Spaziergänger treffen ein, die laufen da rum, die schwimmen, die laufen kreuz und quer auch an diesem Strandabschnitt rum. Das heißt, es ist im Endeffekt nachher unmöglich, irgendwie mögliche Spuren auszuwerten.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber kann man natürlich jetzt auch niemandem einen Vorwurf machen, kann ja keine Sau mit rechnen. Ne? Ist also, oder ist wahrscheinlich das Letzte, womit man rechnen würde in so einer kleinen Dorfidylle bei so einem Waldtümpel.
Ja, klar, eben drum. Und also, wie willst du das Ganze auch stoppen, ohne jetzt wirklich einen Verdacht zu haben, dass was passiert ist, ne? Kannst ja
Ja,
nicht auf einmal die
genau.
Straßen absperren und dann hinterher noch ganz viel Tumult auslösen und so, ne? Das ist einfach auch dann vielleicht nicht mehr beherrschbar für die örtlichen Polizisten und so.
Ja, möglicherweise nicht. Aber natürlich, wie gesagt, ein Szenario, das für die Ermittlungsarbeiten später natürlich absolute Hölle ist. Ne? Da werden jetzt, ich meine, du weißt, wie so eine Badesee abgeht. Ne? Da werden Handtücher ausgebreitet, da wird Essen ausgepackt, da werden auch Müllreste dagelassen, vielleicht auch Essensreste dagelassen. Da wird Wasser aus dem See an Land gebracht, was auch irgendwie, da tollen Hunde rum, da tollen Kinder rum, da werden Sandburgen gebaut. Das ist natürlich im Endeffekt kein Szenario, wo du nachher gezielt irgendwie großartig was finden kannst. Ne?
Ist so, am Strand ist dauerhaft Action und letztendlich wird ja auch das eine verwüstet und von was Neuem aufgebaut und alles verteilt sich miteinander. Man kann ja nicht sagen, jeder hat so seine eigene Insel und hinterlässt seine Spuren innerhalb eines gewissen Bereichs und das bleibt dann so. Das ist ja meist so, dass Leute kommen und gehen und den gleichen Fleck bewohnen, sozusagen am Strand. Also die Spurensicherung stelle ich mir auch total fies vor.
Ja, grauenhaft. Aber noch denkt da auch sowieso keiner dran, denn wie gesagt, noch ist so die Theorie, okay, wir können jetzt einen Unfall ausschließen, wahrscheinlich ist die einfach von sich ausgegangen, auch wenn es halt nicht so zu ihrem Charakter passt und auch wenn ihre Familie das vehement bestreitet. Aber die Familie muss quasi bis Nachmittag die Polizei bearbeiten, bis dann deren Sorgen so ein bisschen ernst genommen werden und man die Suche ausweitet. Erstmal vom Commons Point aus. Pond, ich sag mal Point, auf die näher nahegelegenen Waldgebiete.
Ja.
Und man muss sagen, das ist ein sehr, sehr großer und sehr, sehr dichter Wald. Also das sind Gebiete, wo teilweise, wo du dich auch verlaufen kannst und wo du auch nicht einfach so reingerätst, sodass jetzt auch nicht der ganze Wald durchsucht wird. Der verbindet so mehrere Ortschaften miteinander. Das ist ein riesiges Waldstück, wenn man das so von oben betrachtet. Ich schicke dir nachher mal so Satellitenbilder.
Gerne.
Da werden einfach jetzt so die so Wanderwege untersucht und also so die zugänglichen Bereiche des Waldes.
Also wir sind uns ja eigentlich jetzt schon einig, dass dieser Typ vom Vortag irgendwas damit zu tun haben muss, oder?
Das ist möglich zumindest. Dazu kommen wir später noch, denn ich schicke voraus, es ist ein Cold Case, aber es gibt einige Verdächtige und die habe ich so ein bisschen in so einer, wie soll ich sagen, Wahrscheinlichkeitsliste werde ich die präsentieren. Also von den für mich eher unwahrscheinlichen Verdächtigen bis dann zu den Leuten, wo ich denke, da lohnt es sich mal nachzugucken.
Ah, okay.
Mollys Mutter erzählt natürlich der Polizei direkt von diesem weißen Auto, das sie am Vortag gesehen hat. Und auch der LKW-Fahrer, der den Sand angeliefert hat, der kann auch bestätigen, dass er am Vortag diesen Wagen gesehen hat. Und so wird mit deren Hilfe dann auch schon parallel so ein Phantombild angefertigt des Fahrers.
Ja.
Auch dazu kommen wir noch. Der LKW-Fahrer hatte dann den Eindruck, dass dieser weiße Wagen auch an dem Tag zugegen war, wo Molly verschwunden ist, also wo die Mutter diesen Wagen nicht gesehen hat. Da hat er ihn aber nicht auf dem Parkplatz direkt am See gesehen, sondern auf dieser Schnellstraße, die wie gesagt so ein bisschen abseits verläuft. Der Fahrer soll so zwischen 45 und 55 gewesen sein, dunkles, graumeliertes Haar und einen dunklen Schnurrbart. Also nach der Beschreibung könnte ich das gerade sein, sehe ich in dem Zoom-Fenster hier so.
Ein
Okay.
bisschen schon, ja.
Ja, aber wie gesagt, da wird jetzt erstmal ein Phantombild erstellt, dazu kommen wir. Auch weitere Zeugen wollen den Wagen am Tage des Verschwindens gesehen haben, allerdings an jeweils anderen Orten in Warren.
Okay. Ist halt auch eine
Ich frage
spannende
mich.
Feststellung, muss ich sagen, ja, weil das ist ja letztendlich auch nochmal ein Hinweis darauf, dass es halt echt so eine kleine Ortschaft ist, weil. Hey, come on, also wie viele Autos sieht man am Tag und wie oft? Also ich könnte mich an kein Auto erinnern. Ja, also das ist, je nachdem, wie viel Verkehr es gibt, fällt dir es einfach gar nicht auf.
Ja, genau. Und dann gibt es natürlich manchmal auch so Straßen, wo vielleicht super selten jemand herfährt. Und wenn dann da ein Auto herfährt, was du nicht kennst, dann bleibt das halt voll im Kopf, ne?
Dann auf alle Fälle, ja.
Also so die Straße, wo zum Beispiel mein Elternhaus stand, da gab es so eine Brücke. Du kennst ja das Haus, das war direkt so am Bach gelegen. Und da gab es so eine Brücke, die über den Bach quasi in den Ortskern gegangen ist, und die ist irgendwann gesperrt worden für den Autoverkehr. Also das war dann nur noch eine Fußgängerbrücke. Und ab dem Zeitpunkt war quasi die Straße, wo ich gewohnt habe, fast schon verkehrsberuhigte Zone. Da sind eigentlich nur Leute hingefahren, die auch da gewohnt haben oder die da jemanden besucht haben. Und da hast du dann nach einer Zeit wirklich alle Autos gekannt, die da quasi hingehören, ne? So und so stelle ich mir das jetzt hier auch vor. Das ist einfach so Kaff-Atmosphäre, ne?
Ja, genau. So, das trifft es ganz gut. Also es gibt immer mal den Fall, dass man sich irgendwo verfährt oder so, weil einem das Navi fehlleitet oder weil man keinen Navi anhat. Aber ja, also es passiert schon eher selten im normalen Alltag, je nachdem, wo man lebt.
Ja, ich bin letztes oder vorletztes, ich glaube letztes Jahr bin ich nochmal quasi in meinem Heimatdorf gewesen, dann auch in meiner Heimatstraße, wollte mal einen Blick auf mein Elternhaus werfen, so aus dem Auto raus.
Hast
Und
du
man
nicht
hat dann schon
gefunden?
direkt gesehen, ich habe es gefunden, aber man hat dann schon direkt gesehen, so natürlich auch fremdes Auto, jeder hat geguckt, gefühlt hinter jedem Vorhang waren irgendwelche Augen auf einmal. Also
Ja, Leute sitzen auf
so,
Bänken, die Zeitungen werden langsam
ja,
runtergeschoben, so, ja.
genau, die in den Zeitungen sind so Löcher, alle gucken so durch, so.
Ja, die Eichhörnchen
Starre
springen von
Fremd.
Ast zu Ast, Katzen verstecken sich hinter Bäumen, totales Chaos im Dorf.
Ja, genau. Ja, so stelle ich mir das jetzt hier auf jeden Fall auch vor. Es werden Trampelpfade untersucht, die verschiedene Badeabschnitte an dem See miteinander verbinden oder halt den Badesee auch teilweise mit so Wanderwegen verbinden, also in den Wald tiefer reingehen. Die werden auch mit Spürhunden abgegangen. Die nehmen natürlich dann die Spur vom Bademeisterstuhl auf und gehen dann diese verschiedenen Pfade ab. Und tatsächlich scheint eine Spur Richtung Friedhof zu führen, und ausgerechnet da soll auch dieses weiße Auto gesehen worden sein von mehreren Leuten. Also das könnte schon passen, was du sagst, dass dieser mysteriöse Autofahrer eventuell was mit dem Verschwinden zu tun hat.
Ja.
Dort allerdings reißt die Spur ab. Die Polizei untersucht den Weg, da wo die Spur abgerissen ist. Und da könnte es sein, dass die Gegebenheiten so ein bisschen auf eine Konfrontation hindeuten. Da ist so niedergedrücktes Gras, abgeknickte Zweige, aber auf der anderen Seite ist es halt ein sehr enger Trampelpfad. Es kann auch einfach sein, dass da jemand sich ein bisschen Platz verschafft hat beim Durchgehen, ne? Also es spricht nicht unbedingt dafür, dass da eine Auseinandersetzung stattgefunden hat, aber es ist so zu sehen, dass da ja eine gewisse Dynamik stattgefunden hat.
Ja, verstehe.
Man findet auch an der Böschung da in der Nähe dieses, ja, zwischen quasi dem Friedhofsgelände und diesem Trampelpfad, da findet man Reifenspuren, also die quasi so den normalen Weg verlassen, sodass es aussieht, als ob vielleicht jemand hektisch und schnell da gewendet hat. Also es könnte auch für so ein fluchtartiges Verlassen dieser Örtlichkeit sprechen. Also so Arbeitstheorie, man hat sie vielleicht vom See diesen Weg entlang Richtung Auto gezogen. Sie hat sich gewehrt, es gab so ein bisschen Gegenwehr, dadurch sind diese Äste abgeknickt, ist so dieses Gras niedergedrückt worden. Dann wurde sie da vielleicht irgendwie in so ein Auto verbracht. Und weil man Angst vor Entdeckung hatte, hat man dann irgendwie schnell so einen U-Turn gemacht und sich vom Acker gemacht und dadurch eben diese Wendespuren hinterlassen.
Ja, okay, auch das kann ich verstehen. Und dass da irgendwie so ein Wald- und Forstbetrieb irgendwie eine Durchfahrt hatte, das gibt es ja auch immer mal wieder. Dass irgendwelche
Ja, wenn ich an
Holzarbeiten
der.
stattfinden und sozusagen sämtliche Spuren im Wald überhaupt erst erschaffen, dadurch, dass sie halt daherfahren, weißt du?
Ja, aber nicht da. Das ist kein Nutzwald. Das ist einfach. Da gibt es dann, wie gesagt, die einzigen größeren Fahrzeuge, die da durchfahren, das ist eben dieser Sandlaster, und der nutzt eben eine andere Straße. Also da kann es nicht herstammen.
Okay.
Die Polizei checkt also Autos, weiße Autos, die in der Gegend zugelassen sind, dieser Sedan oder ähnliche Baureihen. Man muss 125 Autos überprüfen. Das ist natürlich auch einiges an Arbeit.
Klar.
Und bringt natürlich jetzt auch erstmal niemanden so richtig weiter. Man muss die erstmal finden, man muss die ausfindig machen, man muss gucken, haben die Leute vielleicht ein Alibi, muss man das Auto überhaupt überprüfen, sind die überhaupt zur fraglichen Zeit in der Gegend gewesen. Also muss man erstmal gucken, wo kann man noch ansetzen. Und du weißt das, wir reden da immer wieder drüber, der große Unbekannte, der irgendwie aus dem Gebüsch kommt und ein Verbrechen verübt, gerade so Gewaltverbrechen wie Mord, das ist eher selten. Irgendwie 85% aller Verbrechen, ich meine 85% tatsächlich zwischen 85 und 90, aller Gewaltverbrechen spielen sich im persönlichen Nahbereich ab. Also der Täter ist jemand, den man kennt. Das ist dann auch immer so, immer eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man dann diese Panikmache immer hört, in Angesicht von irgendwelchen Kriminalitätsstatistiken und ja, wir müssen, keine Ahnung, die Städte sicherer machen, um Mord und Totschlag Einhalt zu gebieten, dann immer im Hinterkopf behalten, so die größte Gefahr lauert eigentlich so in der Peer Group, die man hat, ne? Kommt natürlich vor, dass es den großen Unbekannten gibt, aber vergleichsweise halt eben sehr, sehr selten.
Ja, ist auch ein verrückter Gedanke tatsächlich, aber ja, ganz, ganz richtig, dass du es hier nochmal festhältst.
Das ist ein verrückter Gedanke, vor allem wenn man das eben jetzt runterbricht, auch auf diese Femizid-Thematik, auf die man eben immer wieder auch zu sprechen kommen muss, weil die Zahlen halt einfach geisteskrank sind, ne? Dass dieser Satz so einprägsam, der gefährlichste Ort für eine Frau ist quasi die Beziehung, ne? Oder die gefährlichste Person für eine Frau ist eben ja der Partner oder Ex-Partner. Das ist einfach so, ja. Es gab neulich so ein Interview, da wurde, glaube ich, jemand von der Gewerkschaft der Polizei interviewt und da ging es auch darum, was sollen Frauen machen, um ja möglichst sicher durchs Leben zu gehen. Und der hat dann einfach auch nur gesagt, ja, keine Beziehung eingehen. Das ist natürlich so flapsig dahergesagt, aber es zeigt halt auch so eine totale Hilflosigkeit seitens der Behörden, weil das einfach eine Sache ist, die du schwer eindämmen und kontrollieren kannst, ne?
Ja, wobei selbst das ja noch nicht mal jetzt irgendwie ein Allheilmittel ist, sondern letztendlich auch nur eine Möglichkeit darstellt für Femizide. Wir haben ja auch gelernt in der Vergangenheit, dass es durchaus auch viele Menschen oder Männer gibt, die dann irgendwie, also scheinbar verliebt sind oder wie auch immer, abgeblitzt wurden und dann deswegen halt aggressiv und auch gewaltbereit werden.
Ja, beziehungsweise sich in ihren Gedanken, in irgendwelche amorösen Fantasien reinsteigern und dann quasi nicht mehr unterscheiden können zwischen Fakt und Fiktion und dann einfach, wenn ihre komische kleine Scheiß-Fantasiewelt vor dem Einsturz steht, dann einfach das nicht vertragen und dann gewalttätig werden, ne?
Ja, genau. Und das ist eben der Punkt. Und deswegen ist das Nicht-Eingehen einer Beziehung auch nicht so das Mittel Nummer eins, ja. Aber es ist schlimmerweise häufig scheinbar schon ein Ausschlusskriterium.
Ja, es ist halt wirklich, wirklich, wirklich geisteskrank. Und das ist natürlich dann auch wieder Wasser auf die Mühlen von irgendwelchen ja, Leuten, die versuchen, diese Gräben einfach noch krasser zu gestalten. Ich habe heute nochmal so Content gesehen von so diese Pseudo-Männlichkeitscoaches dann bei TikTok und Instagram, die halt auch wirklich ein ganz, ganz gruseliges Frauenbild propagieren. Und wo du quasi dann als junger Mann konfrontiert wirst mit der Meinung, du bist kein richtiger Mann, wenn du eine Frau nicht auch wie Scheiße behandelst. Weißt du, so nach dem Motto, richtige Männer geben den Ton an und die Frau ist nichts wert. Und da denke ich mir so, früher vor dem Internet, da hatten die Dorfdeppen halt keine Plattform. Da jetzt können die ihre Scheiße durch die ganze Welt blasen, durch irgendwie Social Media und so. Das ist halt auch echt so ein Nachteil der ganzen Geschichte, ne?
Ja, und die Dorfdeppen vor dem Internet haben damit kein Geld verdient. Und hier ist es halt auf jeden Fall ein gewisser Markt.
Ja, genau. Und wenn dann jemand da, weiß ich nicht, das ist ja mit Verschwörungstheorien genauso, wenn dann irgendwer keine Ahnung, an der Dorfkneipe am Tresen da seine Theorien rausgehauen hat, keine Ahnung, die Eliten trinken Kinderblut, dann hast du halt gesagt, komm, der Heinz hat genug, ne? Und hast dann einfach nicht mehr hingehört. Und heute, genau, vernetzen sich dann eben Leute, die alle diese Sachen glauben. Und wie du sagst, es tut sich ein großer Markt auf, ne? Ich glaube, viele, die das verbreiten oder auch diese Alpha-Männlichkeitsspacken. Ich glaube, viele, viele wissen, dass das Bullshit ist, aber die wissen halt einfach, dass das ein einfacher Markt ist, ne? Das
Ja,
ist easy.
das ist klar. Dann machen sie auch irgendwelche teuren Coachings, die sie anbieten, wie du es eben gerade schon gesagt hast, ja, und keine Ahnung. Es ist, also da gibt es verschiedene Nischen dieser komischen Pseudo-Life-Coaches und Bereiche, auch dieses Netzwerk-Marketing und weiß ich nicht was alles. Ziemlich spooky, die gesamte Angelegenheit, muss ich sagen.
Voll. Ich kann auch verstehen, dass du als junger Mann heutzutage, je nachdem, was so dein Background ist, dass du so ein bisschen verunsichert bist, weil viele Dinge einfach nicht mehr so klar sind wie zu unserer Zeit, auch was so Rollenbilder und so angeht, ne? Dinge einfach verschwimmen und weniger greifbar sind und davon profitieren solche Leute. Jetzt sind wir aber hart abgeschweift, aber auch nur ein bisschen abgeschweift, denn das Thema war ja Femizid und natürlich guckt jetzt die Polizei auch. Gibt es hier einen Partner in dieser Geschichte? Hat Molly einen Freund? Und
Ja.
ja, sie hat seit kurzem ihren ersten festen Freund. Seit einigen Monaten ist sie mit einem jungen Mann namens Steven Lucas zusammen.
Okay.
Die beiden sind so, ja, so Highschool-Darlings, also so, ja, so ein Schulpärchen. Aber eigentlich auch ein sehr, sehr gegensätzliches Paar. Molly ist so ein sportlicher, so ein Energiebündel, immer gut gelaunt, immer gerne unter Menschen. Und Steven ist so ein ruhiger, introvertierter Typ, der so, ja, den Mund nicht aufbekommt und irgendwie keine Kontakte knüpft. Und die Polizei findet es super auffällig, dass er sich im Gegensatz zu vielen anderen nicht an den Suchaktionen beteiligt. Also irgendwelche Freunde von Molly oder auch Freunde ihres Bruders John und random Leute aus der Ortschaft oder aus den umliegenden Ortschaften, die suchen. Aber Steven hält sich raus. Das ist schon mal so ein erstes Geschmäckle für die Polizei.
Ja, kann ich verstehen. Zurückhaltung hin oder her. Also so ein bisschen Engagement würde man schon erwarten.
Ja, voll. Ihre Eltern allerdings, die sind der Meinung, dass die Polizei da auf dem falschen Dampfer ist. Die hat er quasi besucht, obwohl die nicht unbedingt das beste Verhältnis zu ihm hatten. Und da ist er direkt aufgetaucht und hat dann gesagt, so, wenn er da irgendwie helfen kann, dann soll man sich bitte an ihn wenden. Also er hat quasi jetzt nicht diese Suchaktion mitgemacht, aber hat konkret den Eltern zumindest irgendwie angeboten, wenn irgendwas ist, können sie sich melden. Also vielleicht einfach eine andere Art der Notwendigkeit gesehen, ne?
Ja, klar. Also ich meine, ich weiß nicht, wie gut die sich kannten nach einem Monat, ja.
Nee, nee, mehrere Monate ist,
Ach, seit mehreren
aber
Monaten schon,
ja,
okay. Ja, es
die
ist nicht so
kannten
die
sich.
erwartbare Reaktion, das muss man so sagen. Auch wenn es vielleicht
Genau.
mit seinem Charakter zusammenhängt, keine Ahnung.
Ja, die kannten sich, aber die waren halt, die hatten jetzt nicht so ein cooles Verhältnis, weil der halt, wie gesagt, so ein bisschen so ein verstockter Typ war. Und deswegen waren die schon positiv überrascht, dass er da hingekommen ist und auch von sich aus Hilfe angeboten hat.
Ja, okay.
Die Polizei hat aber noch andere Verdachtsmomente gegen ihn, denn als er befragt wird, da hat er eine blutige Kruste an der Unterlippe und sein Augenbrauenpiercing fehlt. Und da gehen die natürlich davon aus, dass das vielleicht bei so einer Kampfhandlung passiert sein könnte. Er erzählt der Polizei, dass er morgens im Halbschlaf gegen eine Schranktür gelaufen ist und sich dabei verletzt hat. Freunden hat er erzählt, dass er Lippenherpes hatte. Und das findet die Polizei auch komisch, diesen Widerspruch. Aber ich glaube, das ist einfach so ein, das war ihm halt einfach peinlich zu sagen, ich hatte Herpes. Da hat er sich einfach irgendwas überlegt, glaube ich. Das ist
Ja
so.
gut, aber das mit Herpes kann ja einfach sein und dass das Augenbrauenpiercing fehlte, ist es ja nochmal ein Unterschied, ob es irgendwie rausgerissen wurde oder einfach nur abgenommen wurde.
Ja, genau. Das Piercing wurde rausgenommen. Es geht um diese Kruste.
Ja, okay, also dann würde ich das Piercing auch rausklammern und dann sind das jetzt irgendwie keine Zeichen einer Schlägerei unbedingt.
Ja, genau. Sie halten ihn auch generell für wenig kooperativ. Das halten sie immer wieder fest. Er sagt, dass er an diesem 27. Juni den ganzen Tag zu Hause war. Allerdings kann er dann Vertrauen zurückgewinnen, als er einem Lügendetektortest zustimmt. Da gibt man ja in Amerika große Stücke drauf, obwohl man weiß, das ist A, relativ leicht manipulierbar und funktioniert sowieso bei einem Viertel der Menschen überhaupt nicht, also von vornherein schon mal gar nicht. Also es ist, hat eigentlich wenig Aussagekraft, aber in Amerika hält man da eben große Stücke drauf. Ist zwar nicht als letztendliches Beweismittel zugelassen vor Gericht, aber man merkt schon bei Ermittlungen, dass es doch immer wieder sehr tendenziell angesehen wird, ne?
Ja, es hat wahrscheinlich auch einen gewissen Effekt, ne? Wenn man weiß, okay, man muss auf so einen Lügendetektor und jetzt gleich wird die Wahrheit erkannt, dann sind natürlich Leute aufgeregt. Ist ja klar. Und je nachdem, wie die sich verhalten, wenn sie so ein Abwehrverhalten haben. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wenn Leute jetzt auf einmal eine Speichelprobe abgeben müssen und wie oft haben wir das gehabt, dass dann irgendjemand, auch meistens die Täter, das dann eben abgelehnt haben und sich damit verdächtig gemacht haben. Und so ähnlich stelle ich mir das hier auch mit so einem Lügendetektor vor.
Ja, genau, so wird es auch sein. Er besteht den Test jedenfalls und dadurch sind dann so die Zweifel der Polizei so ein bisschen verwischt. Allerdings, um da nochmal die Aussagekraft einordnen zu können, relativ schnell, also in den ersten 2 Wochen nach dem vermissten Fall quasi, müssen 13 Leute zu diesem Test antreten und 7 fallen durch. Also das spricht ja auch Bände, was so die Zuverlässigkeit angeht, ne? Da kannst du ja auch nicht sagen, okay, einer von denen muss jetzt der Schuldige sein, weil 6 andere halt auch durchgefallen sind.
Naja, ist auch so.
Aber das ist halt auch so ein bisschen als Fingerzeig dahin, dass das halt hier zum Beispiel, oder warum das hier in Deutschland zum Beispiel gar keine Rolle spielt, gibt es hier einfach nicht, ne? Außer bei irgendwelchen windigen 2000er-Talkshows, wo dann so Treue-Tests gemacht wurden.
Da kommt der Trash-TV-Experte wieder raus.
Der Trash-Experte. Nee, es gab mal Brit, so eine, das war so der letzte Dinosaurier dieser ganzen Talkshow-Wellen. Also es gab ja
Kenne
mal eine
ich.
Zeit lang, es gab ja 1000 Talkshows, ne?
Ja, ich erinnere mich
Und
sogar noch daran, dass als Brit so die Newcomerin war.
ja, genau, ich
Ja,
auch.
die war so
Ja.
fresh und neu und so, ja.
Ja, und am Ende war sie so der letzte Dinosaurier, also jetzt gar nicht despektierlich gegen sie gemeint, aber halt ihre Sendung war so die letzte Talkshow, die noch täglich lief. Und da gab es dann auch gar keine wechselnden Themen mehr. Es gab eigentlich nur noch so Lügendetektor-Tests von irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Untreuen, Leute aus sehr prekären Gesellschaftsschichten, die irgendwie gucken wollten, wer von wem schwanger ist oder so. Es war wirklich das war ein richtiger Fiebertraum.
Sorry fürs
Okay.
erneute Abschweifen, aber warum gibt es solche TV-Formate nicht mehr? Also das wäre doch eigentlich total sinnvoll heutzutage, also umso mehr eigentlich.
Ja, ich glaube, dass alles zyklisch wiederkommt. Ich glaube, dass das auch wiederkehren wird, so in 10 Jahren oder so, ist das wieder der heiße Scheiß, glaub mir.
Würde man dir jetzt ein Jobangebot machen, Fabian? Was wäre, wenn RTL zu dir käme und sagen würde, Fabian, du bist der Mann für die nächste Talkshow? Würdest du es machen? Du musst auch
Ich
dein,
würde so.
du musst natürlich auch dein eigener Vorklatscher sein. Dann hast du
Ich würde
so
sofort
Klatschhände, weißt du,
zugreifen.
die immer so hin und her wie so eine
Ja,
Rassel
ja,
bewegen
ja,
muss.
ja, ja, ja. Ich würde sofort zugreifen. Also so eine Talkshow. Also ich finde sowieso so ein eigenes Talkformat wäre total geil. Domian, mein Traumjob wäre ja, Domian zum Format zu übernehmen. Also so nachts diese Call-in-Talkshow. Traumhaft.
Ja, habe ich ja auch schon oft gesagt, das würde total gut zu dir passen. Und ganz ehrlich, wir sind ja kurz davor, ja. Also das ist ja hier fast das Gleiche. Wir nehmen immer recht spät auf. Wir reden hier und da auch über solche Dinge. Also von daher, also ich sag mal, 80% sind erreicht des großen
Ja,
Traums.
du wolltest ja unbedingt, dass die Leute mal Welle für dich machen, dass wir bei den Discounter durchs Bild laufen
Ja.
könnten. Wenn ihr mich mögt, dann könnt ihr gerne Welle machen und bei alle dem WDR und 1Live schreiben, gebt dem Fabian den Domian Job, der kann das.
Ja. Ist ja auch ein total ähnlicher Name. Es passt auch irgendwie total gut. Und wäre das
Ja,
nicht
genau,
cool, wenn
ich.
man dann irgendwelche Matt-Geschichten nachts um eins hören könnte, die Fabian moderiert? Das ist doch super.
Der 60 Kilo Hackfleischmann, ein absolutes Highlight. Wer es nicht kennt, kurz bei YouTube einfach eingeben, Domian 60 Kilo Hackfleisch und einfach nur freuen. Wir gehen jetzt weiter in diesen Fall rein. Aber das war ganz gut, dass wir so ein bisschen abgeschweift sind und eine Pause gemacht haben, denn im Fall Molly Bisch passiert erstmal genau gar nichts mehr. Da ist lange, lange Flaute, bis 3 Jahre später, ziemlich genau 3 Jahre später, mitten im Wald ein Spaziergänger Teile eines blauen Badeanzugs findet. Ich habe dir schon gesagt, dieser Wald ist sehr, sehr groß und sehr, sehr dicht und da gibt es Stellen, wo man so gar nicht reingerät. Also wo man quasi sehr, sehr gezielt hingehen muss, entweder als Jäger oder um die Natur da zu erkunden oder sonst irgendwas. Und genau so ist das hier. Da ist jemand unterwegs, der einfach mal gezielt wirklich so durchs Unterholz stapft am sogenannten Whiskey Hill. Das ist ein bisschen weiter weg von der Verschwindestelle und da findet er eben einen blauen Badeanzug und gegen geistesgegenwärtig, wie der ist, denkt er sich, okay, blauer Badeanzug, random, mitten hier im tiefsten Wald, vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten und bringt den eben zur Polizei, statt den einfach da liegen zu lassen oder wegzuwerfen oder sonst irgendwas.
Ja, da war der hellwach, ne? Vollkommen richtig. Also ich sag mal, wie oft findet man irgendwie so einen Müll und irgendwelchen Unrat in Wäldern, was ich auch immer total schrecklich finde. Also wenn die Leute da ihren letzten Müll abstellen und irgendwelche blauen Säcke durch die Gegend schmeißen, regt mich total auf. Aber halt so ein Bikini mitten im Wald, das ist ja mal extrem auffällig.
Ja, auf jeden Fall. Man identifiziert den dann auch als wahrscheinlich Mollys. Also es ist zumindest so ein Modell, wie sie hatte. Und man sucht diese Stelle dann jetzt ab. Das ist, wie gesagt, einige Meilen weg vom Commons Point. Und da findet man ein Stirnband. Und sie hat zuletzt immer Stirnband getragen, also um ihre Haare so zu bändigen. Und das scheint man da auch gefunden zu haben. Und man findet einen menschlichen Oberarmknochen. Man sucht dann weiter und findet noch eine Rippe und einen Wirbel und insgesamt tauchen 26 Knochen auf, die dann alle letzten Endes Molly zugeschrieben werden. Für die Eltern natürlich grauenhaft. Also Molly kommt quasi so Stück für Stück nach Hause, ne? Also die ist, da taucht hier mal ein Knochen auf, da taucht mal ein Knochen auf. Letzten Endes werden 26 Knochen beerdigt. Der Mensch hat zwischen 206 und 214 Knochen. Das kommt so ein bisschen individuell darauf an, wie was verwachsen ist. Also gute 10%, ein bisschen mehr als 10% von ihrem Knochen werden also gefunden. Also man kann ein Zehntel von ihr grob gesagt beerdigen. Das ist natürlich auch grauenhaft. Ne? Aber du kannst dir
Total.
vorstellen, eine Leiche, die da 3 Jahre im Wald liegt, in einem Gebiet, wo es ja dann auch Wildtiere gibt und so, ne, natürlich wird da einiges davon getragen. Das ist einfach so, ne?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das heißt ja noch nicht mal, dass die Leiche zerstückelt wurde, sondern dass viel eher dann auch Wildtier oder sowas, ja, sich daran bedient haben könnte, oder?
Genau, davon geht man auch aus. Also man findet jetzt an den Knochen, zumindest die da sind, keine Spuren von irgendeiner Zerstückelung. Das heißt nicht, dass es die nicht gegeben hat, aber man kann das zumindest an den vorhandenen Knochen nicht nachweisen. Also, dass man dann da irgendwelche Sägespuren, Schnittspuren, Hackspuren, irgendwas findet, was darauf deuten würde,
Das
ist nicht
alles nicht.
so.
Naja, okay.
Alles nicht, nee, man geht einfach davon aus, die Leiche hat im Wald gelegen und wurde dann im Laufe der Zeit durch Zersetzung, durch Tiere, durch Wetterumstände einfach irgendwie auseinandergetragen. Leider gibt das Skelett oder das, was vom Skelett übrig ist, auch keine Rückschlüsse zur Todesursache preis. Lediglich der Auffindeort, der ist relativ interessant. Wie gesagt, das ist mitten im Wald. Das ist eine Stelle, die eher so Jägern bekannt ist. Und das ist so eine Anhöhe im Wald. Also man merkt schon, dass das taktisch ganz gut gewählt ist, denn das ist tiefer Wald, aber trotzdem so eine kleine Anhöhe, sodass man quasi 360 Grad Blick den Wald rundherum ganz gut überblicken kann. Also wer die Leiche dahin gebracht hat oder vielleicht auch die lebende Molly, der hat sich da schon einen Ort ausgesucht, von dem aus er im tiefen Unterholz für den unwahrscheinlichen Fall, dass da doch noch jemand irgendwo unterwegs ist, das auch relativ schnell registrieren könnte. Ne? Also gut gewählter Ort spricht für eine gewisse Ortskenntnis.
Ja, das tut es auf jeden Fall. Und gleichzeitig würde es doch auch bedeuten, dass diese Person Molly dann wirklich recht lange durch den Wald geschleppt hat, oder?
Ja, wie gesagt, ein paar Meilen. Ich meine, das hatte ich mal irgendwie bei Maps, glaube ich, geguckt. Das wäre mit dem Auto, glaube ich, so 10 Minuten oder so, Viertelstunde. Also ich weiß nicht, dann müsste er sie halt noch ein bisschen durch den Wald geschleppt haben. Aber je nachdem, in welchem Zustand sie war, wenn er sie vielleicht irgendwie gefesselt hatte, K.O. geschlagen, was weiß ich was, das ist ja kein Problem, ne? Also
Naja.
ja, man weiß jetzt auf jeden Fall, was passiert ist. Man kann rekonstruieren, dass sie wohl ermordet wurde, dass da irgendein Verbrechen vorliegt und im August 2023 an ihrem 20. Geburtstag, da kann man dann zumindest das von ihr beerdigen, was man finden konnte. Da ist dann, wird das freigegeben und da hat die Familie zumindest einen Abschluss und zumindest ein Grab, das sie besuchen kann.
Schlimm. August 2023, ja.
Ja, 2003, 3 Jahre nach
20,
der, sorry.
23, okay.
Ja. Die Familie wurde in den Jahren davor immer wieder befragt, was sie für Theorien haben und für die war eigentlich immer klar, dass jemand außerhalb der Dorfcommunity oder der Gemeindecommunity dafür verantwortlich ist. Die können sich nicht vorstellen, dass jemand, den man jeden Tag sieht oder der da irgendwie wohnt, dass jemand da was mit zu tun haben könnte.
Das heißt, Steven Lucas ist auch längst raus, der ist nicht verdächtig und nichts, der macht einfach so normal weiter.
Der ist raus. Wie gesagt, nach dem gut gelaufenen Lügendetektortest ist der eh erstmal raus aus der Sache, genau. In den Fokus der Polizei rückt jetzt nach dem Fund der Leiche ein Mann aus einem Nachbarort, Oscar Belagen. Das ist der erste Verdächtige, der offiziell bekannt wurde. Der ist 52, als er verdächtigt wird und der weist erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Phantombild auf. Und noch mehr spricht auch dafür, dass er es gewesen sein könnte, denn er hatte Vorstrafen wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung und er kannte Molly höchstwahrscheinlich, denn kurz vor ihrem Verschwinden hat er die Abschlussfeier seines Neffen besucht und da war auch Molly zugegen. Also er könnte sie da kennengelernt haben. Er wird zweimal befragt, verstrickt sich allerdings nicht in Widersprüche. Man kann ihm nichts anhängen. Allerdings, ja, wie gesagt, es gibt so diese Komponente, ne? Der ist vorbestraft wegen sexueller Nötigung auch an einem Kind, also durchaus auch eine unerfreuliche Gestalt, aber dem ist nichts anzuhängen. Da sind auch Mollys Eltern gar nicht begeistert von dieser Theorie. Die glauben das nicht, denn Molly, die Mutter, die sagt, dieser Oscar Belagen, der sieht zwar dem Phantombild ähnlich, aber sie hat ihn jetzt auch gesehen bei der Polizei und sie sagt, das ist nicht der Mann im weißen Wagen, den sie gesehen hat. Heißt natürlich nichts. Also sie hat sich jetzt sehr auf diesen Fahrer im weißen Auto eingeschossen, aber heißt ja nicht, dass das der Täter war, ne?
Ja, klar. Hatte er denn auch so einen weißen Sedan?
Nee, hatte er nicht, aber hätte man ja vielleicht auch irgendwie leihen können oder sonst irgendwas. Also, dass er jetzt zu dem Zeitpunkt nicht offizieller Halter von irgendeinem weißen Auto war, heißt ja erstmal nichts.
Ja, okay.
Dann ist erstmal Ruhe bis Halloween 2005. Da wird in der Nähe von New York, das ist zwar schon etwas weiter weg, aber immer noch so in Schlagweite, ein Mann namens John Regan verhaftet, der dafür verhaftet wurde, dass er ja Jugendliche in seinen Van gelockt hat und locken wollte, um die da zu missbrauchen. Also auch eine unerfreuliche Gestalt. Und warum wird der jetzt quasi für den Fall Molly Bish interessant? Weil er berufsbedingt in den Vorjahren immer wieder in der Nähe von Warren war und man erstmal denkt, okay, auch zu der Zeit, wo sie verschwunden ist, könnte er da in der Gegend gewesen sein. Und das passt zu seinem Modus operandi, Leute in seinen Van locken und dann da missbrauchen. Allerdings gibt es direkt einen Dementi seines Anwalts und der Arbeitgeber kann dann letzten Endes aufklären, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht in dieser Gegend war. Also fällt wieder ein Verdächtiger weg.
Okay, schon drei ist schon recht viel, tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Es wird auch noch zwei, drei geben. Es gibt einen Mann namens Frank Sumner, der wird relativ, ja, länger von der Polizei als Täter präsentiert. Denn da geht dann durch die Presse, dass der auch eine 16-Jährige missbraucht haben soll. Und auch der sieht dem Phantombild relativ ähnlich. Allerdings gibt es da schnell Ungereimtheiten, wenn man so drauf achtet. Denn Frank Sumner hat nicht irgendwie im Wald jemandem aufgelauert und jemanden da so opportunistisch entführt, sondern der hat eine junge Frau, die allerdings auch schon erwachsen war, 21, nicht 16, also auch vielleicht ein bisschen andere Zielgruppe, hat die so zu sich nach Hause genommen aus schwierigen Verhältnissen, hat die so als Hausangestellte quasi geködert, für sich arbeiten lassen und dann missbraucht. Also das war jetzt nicht so eine Ad-hoc-Situation, ich sehe jemanden, ich falle über die Person her, sondern ich bereite das durchaus von langer Hand vor.
Ja.
Also schon ein anderer Modus operandi, auch wenn in der Presse dann anfangs geschrieben wurde, dass die Opfer sich sehr ähnlich sind und dass auch das Vorgehen sehr, sehr ähnlich war. Und noch mehrere andere Sachen passen nicht so richtig ins Bild. Er hatte zwar ein weißes Auto, aber eine andere Marke. Und Mollys Mutter sagt, der Mann, den sie gesehen hat, der hat Kette Zigaretten geraucht. Und die Schwester von Frank Sumner sagt, der rauchte nur Zigarre. Also auch das passt nicht so richtig. Und auf einem Polizeibild, das gemacht wurde, nachdem der kurz in Untersuchungshaft war, wegen dem Missbrauch an seiner Angestellten, da hat der zwar auch so graumelierte Haare, also sieht dem Phantombild sehr, sehr ähnlich. Da sagt seine Schwester aber, das liegt an der Untersuchungshaft. Außerhalb war der sehr, sehr eitel und hat sein Haar immer tief schwarz gefärbt, weil er das Grauwerden nicht wahrhaben wollte. Also, wir müssen festhalten, ja, auch wenn er dem Phantombild quasi in Polizeigewahrsam ähnlich sah, scheint er draußen doch, ja, anders ausgesehen zu haben, dunkelhaarig, kein Zigarettenraucher und auch dieser Modus operandi bei seinem sexuellen Missbrauch ist ja ein ganz anderer, ne?
Ja, okay, noch einer weg von der Liste. Also du hast ja eben gesagt,
Noch.
dass es einen gibt, den man so ein bisschen auch stringenter verfolgen sollte. Und da bin ich mal gespannt, bisher ist ja noch keiner dabei.
Ja, aber das ändert sich relativ stark. Denn jetzt kommt so ein bisschen mein persönlicher Favorit, sag ich mal. 2008 wird in Florida ein Verbrechen begangen, das auf den ersten Blick null mit der Geschichte um Molly Bish zu tun hat. Denn wie gesagt, 2008 Florida, ne, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Da tötet ein Mann namens Rodney Stanger seine Freundin Crystal. Die beiden sind seit 20 Jahren ein Paar. Die wohnen zusammen in so einem Trailer. Und das ist auch relativ schnell beweisbar. Da gibt es nichts rauszureden. Rodney Stanger wird zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren verurteilt. Und irgendwann kommt dann der Gedanke auf, dass der Tod von Crystal Morrison, seiner Freundin, seiner langjährigen Freundin, vielleicht doch etwas mit dem Tod von Molly Bish zu tun hat.
Wie
Denn,
denn das?
ja, denn Crystal Morrison hat eine Woche vor ihrer Ermordung ein Gespräch mit ihrer Schwester Bonnie geführt. Da geht es darum, dass sie ihrer Schwester anvertraut hat, dass Rodney, ihr langjähriger Freund, ihr erzählt hat, im Laufe der Jahre sich ihr anvertraut hat, dass er in zwei schwere Verbrechen verwickelt ist. Unter anderem, also zwei Morde. Sie nennt keine Namen, aber sie spricht von zwei Morden, die sich in der Gegend um Warren abgespielt haben. Da kam er nämlich her. Und tatsächlich passen die Angaben, die sie ihrer Schwester Holly gegenüber gemacht hat, zum Fall Molly Bish und zu noch einem anderen Kriminalfall, der sich in Warren einige Jahre zuvor abgespielt hat. Also, das gibt jetzt so ein bisschen, ja, schon eine interessante Parallele. Denn im Jahr 1993 verschwand Holly Piranen, also ein sehr ähnlicher Name, Holly und Molly.
Tatsächlich, ja.
Und die kam aus einer sehr, sehr ähnlichen Gegend, also sehr nicht weit von Warren entfernt. Und die wurde in der Nähe dieses Whiskey Hill auch im Wald gefunden. Tatsächlich zwischen dem Auffindeort von Holly und Molly liegen letzten Endes circa 10 Fußminuten.
Okay, das ist natürlich jetzt hier
Also
wirklich ein Hinweis. Eine krasse
wer auch
Parallele.
immer, ja, und wie gesagt, das ist so ein Wald, der jetzt nicht jedem bekannt und zugänglich ist. Also man kann schon stark davon ausgehen, wer den einen Mord begangen hat, hat höchstwahrscheinlich auch den anderen begangen, weil der Ablageort einfach so gleich ist, ne?
Absolut.
Ja, auch der Fall Holly Piranin ist natürlich ungeklärt. Insofern, ja, mir ist das zu großer Zufall. Also ich glaube, dass da ein Täter am Werk ist. Also Holly wohnte zwar in einem Ort, der 40 Autominuten entfernt ist von Molly, also von Warren, aber wie gesagt, der Auffindeort ist nahezu identisch. Ne? Also das ist sehr, 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 ein sehr deutlicher Hinweis auf eine gleiche Täterschaft. Makabererweise hatte Molly damals den Eltern von Holly einen Brief geschrieben, also das Verschwinden von Holly Piranin, das war groß in den Medien und die war klein zu dem Zeitpunkt. Und Molly war da selber noch sehr, sehr klein, also 9 Jahre alt, um genau zu sein. Und sie hat das in den Medien mitbekommen und war total berührt und hat dann Hollys Eltern einen Brief geschrieben, dass sie ihre Tochter in den Medien gesehen hat, dass das ein total hübsches Mädchen ist, dass sie genauso alt ist und dass sie sehr, sehr hofft, dass ihr nichts Schlimmes passiert ist. Also so ein süßer Impuls, den Eltern irgendwie Mut zuzusprechen, ne? Und dann umso makaberer, dass sie dann letzten Endes höchstwahrscheinlich Opfer des gleichen Täters geworden ist, ne? Oder zumindest auf eine gleiche Art verschwunden ist.
Ja, also zumindest mal fast am gleichen Ort wieder aufgefunden wurde. Total schreckliche Parallele und ja, herzergreifende Geschichte.
Ja, Rodney wurde damals für das Verschwinden und den Mord an Holly Piranin nie offiziell verdächtigt. Allerdings sein Bruder Randy, und der fuhr auch ein weißes Auto. Und es gab wohl auch eine allerdings sehr, sehr unvollständige DNA-Spur, die zumindest in Ansätzen zu denen gepasst hätte. Also das
zu beiden.
Die aber so zerstört war oder so kontaminiert war, dass man sie nicht hundertprozentig dann zuordnen konnte, aber die Parallelen aufgewiesen hat.
Naja, okay, verstehe. Kann ja auch sein, dass sie beide aktiv waren, dass sie gemeinsam aktiv waren, aber getrennt voneinander aktiv waren. Also ist ja durchaus möglich. Vielleicht war das ein bekannter Spot der beiden.
Ja, denn beide sind sowohl Jäger als auch Angler.
Aha.
Und beide jagen besonders gerne am Whiskey Hill. Und da wurde ja später die Leiche von Molly gefunden. Also die kennen den Spot auf jeden Fall. Und auch die Vorstrafenakten von beiden Stanger-Brüdern zeigt einen gewissen Hang zu Gewalt gegen Frauen. Also eigentlich jede Partnerin, Ex-Partnerin, Liebschaft, irgendwas hat die ein oder andere Gewalterfahrung mit den beiden gemacht. Da sind wir wieder beim Thema. Wenn man sicher sein will, bitte keine Beziehung mit einem Mann eingehen. Das ist wirklich geisteskrank, ne? Wie oft das einfach passiert.
Total.
Ja, und die Polizei hatte damals auch vermutet, dass der Täter Jäger oder Fischer sein könnte, ne? Eben aufgrund eben dieser doch sehr ungewöhnlichen oder dieses sehr speziellen Ablageortes. Und das würde halt auch erklären, vielleicht in der Eigenschaft als Angler, wie man sich an die Rettungsschwimmerin rangemacht hat. Ne? Also hat man sich vielleicht schon am See aufgehalten. Das ist also möglich. Und nicht nur haben beide an diesem Whiskey Hill oft gejagt, beide wurden halt auch oft beim Fischen am Commons Pond gesehen. Also noch mehr Parallelen. Und eine letzte Parallele. Ich hatte gesagt, dass Molly, jetzt komme ich schon durcheinander mit den Namen hier, die hatte sich längerfristig vorbereiten müssen im YMCA, bei so einem Rettungsschwimmerlehrgang für diesen Rettungsschwimmerjob. Da gab es, wie gesagt, da wurden die Basics erläutert, so eine kleine Ausbildung so für Erste Hilfe und so. Und zu dem Zeitpunkt des Lehrgangs hat Rodney Stanger in dieser Straße gewohnt, wo auch dieses YMCA war.
Ja, okay.
Also er könnte sie gesehen haben, wie sie da immer zu diesem Lehrgang gegangen ist, könnte 2 und 2 zusammengezählt haben, dass sie für diesen Rettungsschwimmerkurs da ist und sie dann einfach abgepasst haben. Ne?
Aber dennoch kannte man ihn nicht, ja? Also das ist ja schon so eine Sache, also dass er, wenn er dort gewohnt hat, aber gleichzeitig irgendwie ein Fremder war für zumindest die Mutter von Molly, dann, ja, weiß ich nicht. An der Stelle passt es nicht ganz zusammen.
Nee, die waren totale Eigenbrötler, der und sein Bruder. Also das waren so Typen, die haben da zwar gewohnt, aber die hatten mit niemandem was am Hut. Die haben ihre Zeit eigentlich komplett im Wald verbracht, so, also so eigenbrötlerische Typen.
Also dann vielleicht eher ein Zufall, dass sie sich vorher noch nicht über den Weg gelaufen sind.
Ja, wahrscheinlich. Also auch in einem 5000-Seelendorf gibt es halt Leute, die man jetzt nicht weiter kennt, ne? So, das ist
ja, klar, auf jeden Fall.
Er gibt aber nicht zu, dass er da beteiligt ist an diesen beiden Verbrechen, Holly und Molly. Er gibt den Mord an seiner Freundin Crystal sehr bereitwillig zu. Allerdings muss man auch sagen, da gibt es auch keine Grundlage, irgendwas zu leugnen. Das war eine sehr, sehr klare Sache. Ich habe da jetzt keine Details, aber so wie es zu lesen war, gab es da keinen Raum, irgendwas zu leugnen. Ne? Muss man halt auch mal einfach mal dazu sagen.
Ja, ist auch ein wichtiger Fakt.
Und genau, und hier in den anderen beiden Mordfällen gibt es durchaus Raum zur Leugnung, ne? Nach all den Jahren zumal auch. Und es ist ja schon ein Unterschied, ob du ein einfacher Mörder bist oder ein dreifacher Mörder. Ne? Also er muss da nochmal eine DNA-Probe abgeben, 2008, aber die kann dann, da kann kein nützliches Profil mehr generiert werden mit den Proben, die noch vorhanden sind von den Tatorten. Also
Naja, war zu erwarten, leider.
ja.
Wie alt war Rodney denn zu
Er
dem
hätte vom Alter
Zeitpunkt?
ja auch gepasst,
Das hätte
er war auch
gepasst,
so
ne?
in den 50ern,
Okay.
ja. Aber auch wieder keine so große Ähnlichkeit zum Phantombild beziehungsweise zum Fahrer des weißen Autos. Das ist das Einzige, was so ein bisschen gegen ihn spricht, weil ja Mollys Mutter sich so festgefahren hat auf diesen Autofahrer. Aber das ist wirklich das Einzige, was nicht passen würde, ne? Das ist, ja.
Hätte denn Randy optisch gepasst?
Nee, die sehen sich total ähnlich.
Okay.
Das sind so, ja. Also das ist auch unwahrscheinlich, ja. Aber wie gesagt, durchaus möglich, dass beide da eben aktiv waren. Es gibt noch eine Person of Interest, also ein ja nicht verdächtiger Person of Interest ist sowas wie, die Person interessiert uns, aber es ist noch nicht genug Material, nicht genug Fleisch am Knochen, um den als Verdächtigen zu sehen. Das ist ein Mann namens Robert Arms, der hat in der Nähe von Holly Piranen gewohnt und später in der Nähe von Molly Bish, könnte also beide gekannt haben und ist dadurch aufgefallen, dass er sich jeweils komisch verhalten hat. Also nach dem Verschwinden von Holly Piranen soll er seine Wanderstiefel entsorgt haben und auch sein Auto verkauft. Und nach dem Verschwinden von Molly Bish ist er weggezogen aus der Gegend. Also auffälliges Verhalten, aber nichts, dass man ihn belangen könnte, und auch er passt nicht zum Phantombild.
Das sind aber auch recht schwache Ausschlusskriterien.
Ja, wie gesagt, es gibt einfach so ein bisschen so diese ja komisches Verhalten, aber das sind halt auch Sachen, die kann man sich eventuell auch anders erklären. Das ist
Ja,
jetzt
kann auch
nicht
einfach ein schlechtes Timing gewesen sein.
ja, ein Mann, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der auch immer wieder eine Rolle spielt, so im Spekulation von Internetdetektiven, ist Ed Fett, der Chef von Molly,
Ja, den musste ich vorhin
denn
auch noch denken.
Der wusste auch, dass sie alleine am See sein sollte. Der hat dann zwar später in irgendwelchen Aussagen bei der Polizei gesagt, dass eigentlich gar nicht geplant war, dass sie an dem Tag alleine sein würde. Das ist aber Unsinn. Das war von vornherein klar. Also das wirkt auch so ein bisschen komisch. Entweder kannte er seine eigene Planung nicht oder er wollte das so ein bisschen verwässern.
Es kann auch sein, ne, dass ihm da nichts irgendwie angekreidet wird.
Ja, genau. Und der war zum Verschwindezeitpunkt von Molly zu Hause. Da haben drei Jugendliche, die Sozialstunden verrichten mussten, die haben seinen Zaun gestrichen. Und einer dieser Jugendlichen, der kannte Molly, der war mit ihr befreundet und der hat dann ausgesagt, dass Ed Fett zwischendurch zum Baumarkt wollte und recht lange unterwegs war. Und das war die fragliche Zeit, in der Molly verschwunden ist und in der er dann auch per Funk informiert wurde und dann später auch die Behörden informiert hat. Also diesen ganzen Zeitraum war er quasi nicht da.
Gibt es denn Videos vom Baumarkt?
Gibt es nicht, nein. Und danach hat er die Jungs dann abgeholt von der Arbeit und ist mit denen so zur örtlichen Pizzeria gefahren. Da wusste er ja schon offiziell von Mollys Verschwinden, hat aber kein Wort darüber verloren. Also hat jetzt nicht irgendwie, und das ist ja eigentlich auch komisch, weil der hat da drei Jugendliche, die sie kennen. Da könnte man auch sagen, ey, ihr kennt doch Molly, die als am See arbeitet, die ist verschwunden. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wo die ist oder irgendwas, ne? Also er hat das mit keinem Wort erwähnt und das fanden die auf jeden Fall auch sehr, sehr komisch.
Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Vielleicht war es auch einfach nur so eine erwachsene Reife, weißt du? Vielleicht wollte er nicht derjenige sein, der dann diese Nachricht überbringt. Also so zum einen aus Selbstschutz heraus, aber auf der anderen Seite vielleicht auch, um jetzt irgendwie der Polizei nichts vorwegzunehmen oder irgendwie sowas.
Ja, das kann sein. Oder um jetzt, keine Ahnung, nicht die Pferde scheu zu machen,
Ja,
oder
auch
weil der,
sowas.
ja, oder weil er noch gedacht hat, keine Ahnung, die taucht eh wieder auf. Keine Ahnung. Es gab auch in manchen Berichten so ein bisschen Hinweise auf so ein bisschen übergriffiges Verhalten von ihm. Also, dass er Molly während der Arbeit irgendwie Stärkungen vorbeigebracht hat und das so als komisch empfunden wurde, würde ich zum Beispiel gar nicht unbedingt kritisch sehen, dass wenn er dann irgendwie mal nach dem Rechten sieht, gerade bei jemandem, der zum ersten Mal den Job macht und dann vielleicht einfach irgendwie so, hier hast du noch einen Schokoriegel oder so, das würde ich jetzt gar nicht so creepy finden.
Nee, ich meine, sie war doch auch erst eine Woche da. Also sie wird ja vielleicht auch nicht allein gewesen sein, dass er so die Snacks mitgebracht hat. Also der Bruder war ja in der ersten Woche noch dabei, ne, zur Einarbeitung. Also von daher.
Ja, und wie gesagt, es ist ja vollkommen natürlich, dass ein Chef gerade bei jemandem, der neu anfängt, vielleicht auch mal gucken kommt, ne? Das ist
Ja, klar.
ja.
Das ist ganz normal.
Es gab dann auch noch Berichte, dass er dann ihr irgendwie auch so Kataloge mitgebracht hat für Bademode, dass sie sich da irgendwie angemessenere oder andere Sachen kaufen sollte. Das ist aber nicht bestätigt worden. Also das muss man jetzt immer so ein bisschen, ja, das darf man nicht als Fakt stehen lassen. Das muss man hinterfragen, ob das stimmt. Wenn das stimmt, wäre das wäre schon ein bisschen creepy, aber wir wissen halt nicht, ob es ein Fakt ist, ne?
Es sei denn, es wäre ein Katalog von, also für Arbeitskleidung gewesen, dann wäre das vielleicht schon wieder was anderes, ne? Also das muss man auch wieder sagen, so Katalog für Bademode klingt jetzt natürlich extrem creepy, keine Frage. Wenn es aber so ein Katalog für allgemeine Rettungsschwimmermode war, ja, dann ist es vielleicht auch für beide Geschlechter und so im Grunde genommen etwas, was auch nicht ganz verwerflich ist. So, also ich finde, das hängt jetzt wirklich stark von dem Katalog ab.
Ja, keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, alles nicht so hundertprozentig belegt und auch nicht, dann dementsprechend wissen wir natürlich auch nicht, was für Kataloge das gewesen sein können. Als
Ja.
die Polizei am See angekommen ist zum Suchen, hat er auch direkt gesagt, dass er an Mollys Sachen war, dass er die Erste-Hilfe-Tasche und so geschlossen hat. Das könnte natürlich bedeuten, dass er mögliche Spuren von sich daran erklären wollte. Auf der anderen Seite auch er als Chef wieder durchaus wahrscheinlich, dass da irgendwo seine Fingerabdrücke dran sind, wenn er die Sachen vielleicht ausgegeben hat oder so, ne? Ich weiß es nicht.
Ja, ist schwierig, ne? Also ich halte ihn nicht für unschuldig. So ist es nicht. Aber es sind alles keine Indizien.
Ja, auf jeden Fall. Er macht sich halt so ein bisschen anders verdächtig. Er erwähnt bei einem Zeitungsinterview, wo er eigentlich gar nicht danach gefragt wird, wo es eigentlich nur darum geht, so um das Verschwinden insgesamt und er als Chef befragt wird, da erwähnt er ungefragt, dass er ein Alibi hatte an dem Tag und dass er auch eine DNA-Probe abgegeben hat. Davon ist allerdings nie irgendwo anders berichtet worden. Also das ist halt auch ein bisschen komisch, dass man dann direkt so in so eine defensive Rolle geht. Ja, ich habe übrigens ein Alibi, ich habe auch eine DNA-Probe abgegeben. Und er war einer der Leute, die durch den Lügendetektortest gefallen sind. Aber da haben wir auch eben gesehen, das ist jetzt auch kein Hinweis auf irgendwas, ne?
Ja.
Es sind halt so Kleinigkeiten, die, ja, wie gesagt, so ein bisschen möglicherweise in seine Richtung deuten könnten. Vor allem eben finde ich halt komisch, dass er zum tatrelevanten Zeitpunkt einfach verschwunden war und dann bei der Wiederkehr eben nicht mit den Jugendlichen darüber gesprochen hat und dann in dieser Pizzeria den Polizeichef des Ortes getroffen hat und mit dem dann sich unterhalten hat. Also offensichtlich auch gut vernetzt mit den Behörden war, sodass er vielleicht so ein bisschen bei der Ermittlung unterm Radar geflogen ist, weil er persönlich bekannt war eben mit den Vorgesetzten, ne?
Spannende Frage ist ja eigentlich, was wollte er im Baumarkt besorgen? Es wird ja möglicherweise mit diesen Arbeiten zusammenhängen, die dort eben diese Jugendlichen bei ihm zu Hause machen mussten als Sozialstunden. Und warum ist er mit leeren Händen zurückgekommen?
Und warum hat er anderswo behauptet, dass er eben diese Zeit, die fragliche Zeit, bei den Teenagern beim Zaunstreichen verbracht hat? Also das hat er dann auch noch erzählt anderswo. Und das ist halt eben nach, oder sagen zumindest drei Leute unabhängig voneinander, ist nicht wahr, ne?
Ja.
Also er hat sich da schon ein Stück weit verdächtig gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Es kann natürlich auch tausend andere Gründe haben. Ich schiele tatsächlich auch mehr so auf Rodney's Danger, nach allem, was wir so mitbekommen haben. Aber Ed Fett ist mir nicht hundertprozentig vom Haken.
Nee, da ist aber eine ganz schöne Angler-Metapher gewählt, jetzt hier, um die beiden zu verbinden. Chapeau.
Ja, nicht wahr? Das habe ich ganz schön elegant gemacht, ne? Ja, wir wissen es nicht. Also wie gesagt, da sind wir jetzt am Ende der heutigen Geschichte angelangt. Und das ist quasi alles, was wir wissen.
Ja, rein mathematisch würde ich sagen, so was so diese reinen Fakten betrifft, ist es schon wohl eher so, dass Rodney's Danger damit was zu tun haben könnte, da es eben diesen Ablageort gibt, ja, und da es diese Aussage von Crystal gab, da es den diese Nachbarschaft gibt, ja, also dort, wo er gewohnt hat, dass eben daneben dieser YMCA-Kurs stattgefunden hat. Also von daher würde ich jetzt auch sagen, dass Rodney's Danger für mich eher auf Platz 1 ist, der möglichen Verdächtigen.
Ja, John Bish, also der Bruder von Molly, hatte Ed Fett auch an dem Tag um so 8:45 morgens schon im Baumarkt getroffen. Da wurde dann immer so ein bisschen angezweifelt, warum sollte der später nochmal in den Baumarkt gegangen sein, weil da hat der dann zum Beispiel die Farbe und die Utensilien gekauft, die die Jugendlichen dann später bei dem Zaun benutzt haben. Aber es kann ja auch sein, dass er dann während der Arbeit gemerkt hat, er muss mehr
Ja.
Obwohl er dann nochmal zurückgefahren ist, ne?
Auch das ist total normal. Also jeder, der mal renoviert hat, weiß ganz genau, dass man dann teilweise im Baumarkt lebt, sozusagen. Also man ist da ständig dann, um irgendwas zu besorgen oder nachzugucken und so. Und damals gab es halt auch noch nicht so krasse YouTube-Tutorials und weiß ich nicht was, wo man sich halt hätte irgendwo woanders informieren können.
Genau, ja. Ja, insgesamt werden im Laufe der Zeit über 4000 Hinweise geprüft und nichts führt irgendwie irgendwas zutage. Ne? Und wie gesagt, das ist halt auch so unbefriedigend. Man weiß halt gar nicht, was mit ihr passiert ist. Man weiß halt, dass sie in einem sehr, sehr engen Zeitfenster verschwunden ist. Das können wir durchaus festhalten. Denn wir wissen, wann die Mutter sie rausgelassen hat, grob. Und wir wissen, wann eben die Familie zum Schwimmkurs kam. Also wir wissen es, wie du schon gesagt hast, Viertelstunde, 20 Minuten. Das heißt, entweder hatte da ein Täter irgendwie wirklich einen absoluten Glückstag oder jemand hat quasi bewusst auf diese Zeit geschielt, weil er wusste, sie wird dann da sein, was halt auch wieder für Ed Fett sprechen könnte. Er kennt den Dienstplan, ne? Oder Rodney Stanger hat sie ausgeguckt. Das ist halt auch die andere Sache. Die Auffindesituation spricht dann wieder eher für Rodney Stanger. Ed Fett war wohl kein sonderlich naturbegeisterter Mensch oder Jäger oder sonst irgendwas. Und dann, wie gesagt, noch so die Parallele zu Holly Piranen, gruselig. Ja, schlimm auch, dass man gar nicht weiß, was überhaupt passiert ist. Ne? Gab es einen Missbrauch? Wie lange hat sie noch gelebt? Wie ist sie zu Tode gekommen? Wir können halt einfach nur mit Gewissheit sagen, sie ist offensichtlich entführt worden und sie ist offensichtlich zu Tode gekommen. Ja. Mehr kann man gar nicht sagen.
Ja, das ist wirklich schlimm. Also, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich auch die Situation, dass ob es jetzt Ed war oder Rodney, die ja im Prinzip ihre Autos hätten verstecken müssen. Also es gab halt eben diesenjenigen, der Sand angeliefert hat. Dann gab es die Mutter, die Molly gebracht hat. Und es gab Molly. Und sonst weit und breit scheinbar kaum Menschen oder vielleicht auch keine Menschen. Und ich weiß ja nicht, wieso die Parksituation vor Ort war. Nur stelle ich mir das relativ überschaubar vor tatsächlich. Was für mich eigentlich bedeutet, dass irgendjemand mit einem Fahrzeug, denn anders geht es ja nicht, in einem Gebüsch gestanden haben muss, um dann den richtigen Moment abzupassen. So, und das ist für mich nochmal so ein interessanter Hinweis eigentlich. Also das heißt theoretisch, dass jemand vielleicht sogar wusste, wann die Sandlieferung kommt, denn die haben ja auch immer gewisse Zeitfenster, die sind nie punktgenau, ja, aber genau, von bis, es gibt so von bis Fenster und diese Person müsste dann theoretisch in dieser Zeit gewartet haben.
Ja, da gibt es einen großen Parkplatz, der zu dem See gehört, also wo dann die Leute parken, die schwimmen gehen. Aber man geht ja sowieso davon aus, dass sie von dem See über so einen Trampelpfad Richtung Friedhof verbracht wurde und dann da mit dem Auto weggeschafft. Also da hätte man dann das Auto auch gar nicht auf diesem Parkplatz gesehen, weil das ja eine andere Ecke ist, ne? Also.
Aber selbst dann ist es ja irgendwie, also ländlich, wie ich mir das vorstelle, gibt es auch nicht allzu viele Straßen oder zumindest viele Straßen, die sich dann vielleicht eher kreuzen, weil sie auf die gleichen Hauptstraßen führen oder so. Und dann würde das bedeuten, dass gerade so die jungen, also diese beruflichen Fahrzeugfahrer, die halt recht früh unterwegs sind, dann vielleicht auch quasi eine Doppelung von der Zeit gehabt haben mussten. Weißt du, wie ich das meine? Das heißt, jemand, der, weiß ich nicht, früh eine Sandanlieferung hat und andere, die irgendwelche Baumaterialien von A nach B bringen müssen, die sind einfach früher dran als andere. Und wenn aber auf der anderen Seite dort jemand war, der quasi sein Auto versteckt hat und auch möglichst früh das Auto versteckt hat, dann ist die Gefahr eigentlich recht groß, dass sie sich überschnitten haben könnten. Aber das war ja so nicht.
Ja, das kann man generell ja festhalten. Also wer auch immer dieses Verbrechen begangen hat, der ist ein relativ hohes Risiko eingegangen, entdeckt zu werden. Ne? Also definitiv. Denn es hätte ja auch sein können, dass dann einfach spontan Leute an den See dazukommen. Also die Familie, die gekommen ist, 20 Minuten später, die hätte ja auch einfach noch ein bisschen früher kommen können. Die Mutter hätte nochmal dazukommen können. Der Bruder hätte nochmal dazukommen können. Genau. Andere Leute, andere Fischer. Ne? Also wer auch immer das war, hat ja auch schon sehr dreist agiert. Das muss man sowieso sagen.
Ja, komplett. Ist so. Ja, und dieser Mensch von der Sandanlieferung, der kann es nicht gewesen sein?
Das wurde zwar auch mal beleuchtet, aber der ist dann wieder zu festen Zeiten anderswo gewesen, hat andere Lieferungen gemacht. Das passte dann vom Zeitschema her nicht. Also
heißt aber theoretisch auch nichts, denn der könnte ja sozusagen die Leiche mitgenommen haben, um sie dann irgendwie umzuladen an irgendeiner Raststätte, wo sein eigenes Auto stand.
Das kann natürlich sein, dann hätte das Verbrechen natürlich sehr, sehr schnell stattfinden müssen. Also ein gewisses Zeitfenster ist natürlich immer, das weißt du auch, ne? Wenn man jetzt irgendwelche Arbeiten verrichtet, Sand anliefern, irgendwo anders was abholen, so. Klar gibt es da immer bestimmte Zeitfenster, Liefervorgaben, aber natürlich kannst du dir da immer irgendwie ein 10-minütiges Zeitfenster, viertelstündiges Zeitfenster, was weiß ich was schaffen. Aber der wurde insofern ausgeschlossen. Also ich weiß nicht, ob es da nur um die zeitlichen Abläufe ging oder noch um andere Sachen. Der ist nie großartig da
Ja.
irgendwie ins Visier gekommen.
Ja, den haben sie bestimmt überprüft. Okay.
Davon gehe ich aus, ja.
Ja, pf, total traurig, ne? Also es ist schade, dass auch ungewöhnlich, dass es so viele Verdächtige gibt oder gab, aber keiner hier so wirklich belangt werden kann und am Ende ja traurigerweise eben nur diese 26 Knochenteile bleiben. Und das war's.
Ja, wenn ich recht habe oder wenn die Allgemeinheit recht hat, denn viele verknüpfen diese Fälle miteinander, dann hat hier irgendwer ein 10-jähriges und ein 16-jähriges Mädchen umgebracht und ist dafür einfach niemals bestraft worden. Ne? Das ist halt auch einfach sehr, sehr unbefriedigend. Also wenn es Rodney Stanger war, dann ist er halt im Gefängnis wegen des Mordes an Crystal, an seiner Freundin, und verbüßt dadurch eine lebenslange Haftstrafe, aber müsste eben auch wegen zwei anderer Morde sitzen. Und es geht ja nicht nur darum, dass der Täter bestraft wird. Es geht ja auch einfach darum, den Eltern, den Hinterbliebenen Antworten zu liefern und einfach zu sagen, das und das ist mit deiner Tochter passiert. Du kannst jetzt abschließen damit. Du musst nicht mehr deine Gedanken zermartern.
Eben drum, genau. Das ist doch. Ja, Fabian, ich glaube, wir werden heute an dieser Stelle keine Klarheit mehr finden. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was ihr da draußen meint. Haut das gerne mal in die Kommentare, um deinen
Ja.
Wortlaut aufzugreifen. Ja, ballert das mal richtig zu. Ich bin mal
Ballert das mal
gespannt.
richtig in die Kommentare. Also
Ja.
hier will ich auf jeden Fall Theorien und Gedanken hören. Und wenn dann euer Schädel überhitzt vom vielen Nachdenken, und das kann passieren, ihr braucht frische Energie, dann guckt mal ins Sortiment von Holy. Da findet ihr nämlich alles zur Rehydration und auch zur Energy. Da schlagen wir jetzt den Bogen. Und schon Code Blutrausch, 10% Nachlass für euch. Das lohnt sich richtig. Unterstützt ihr auch direkt ein bisschen uns. Geil, Win-Win-Situation. Ey, diese Siruppe, kann ich, Siruppe, Sirups, was auch immer, kann ich
Sirup, ich habe keine
empfehlen.
Ahnung. Muss ich nachgucken. Ich weiß es nicht. Sirup wahrscheinlich, ja.
Absolut perfekt, aber generell kann ich alles empfehlen. Ich glaube, ich habe jede einzelne Holy-Sorte probiert und es gab vielleicht zwei, die ich nicht mochte. Und da müsst ihr jetzt schnell zuschlagen. Es gibt aktuell wieder die Sommer-Cocktails, Energy-Drinks, Strawberry Daiquiri und Caipirinha Capabra oder so. Geil. Also Leute, gönnt euch richtig.
Ja, ist so. Ich finde die auch alle geil. Also ich habe jetzt was mit Aprikose getrunken und das war auch übertrieben gut.
Das war bei dieser neuen Packung, ne? Aprikose und
Genau.
Hydration Blueberry und Green Apple. Green Apple ist
Ja,
geil, Alter.
das habe ich noch nicht gehabt. Ich freue mich drauf. Ja, Leute, probiert das unbedingt mal aus. Es lohnt sich. Und ja, auch für uns. Denn wir haben da so einen kleinen Bonus davon, wie ihr euch denken könnt. An dieser Stelle endet jetzt die Werbung. Aber wenn ihr jetzt was Frisches getrunken habt und dann vielleicht auch noch ein bisschen frische Luft schnappen möchtet, kommt doch gerne mal am 31. Juli 2026 ins Open Air Kino von Siegen. Denn dort werden wir das nächste Mal live auftreten in diesem Jahr. Wir freuen uns tierisch darauf.
Ja, sehr, sehr geile Location im oberen Schloss in Siegen. Richtig geil. Es war letztes Jahr schon sehr, sehr schön. Dieses Jahr haben wir auch noch, ja, einen Gast mit auf der Bühne zu 99,99%. Also eigentlich 100. Aber ich gehe mal davon aus, dass noch was passieren könnte. Man weiß halt nie. Deswegen sage ich 99,99%, weil der sollte schon mal mit uns auf die Bühne kommen. Oder beziehungsweise mit mir. Und das ist dann ins Wasser gefallen.
Jetzt hast du schon
Deswegen bin
gespoilert.
ich,
Ja, es ist ein
jetzt habe ich
Special
es
Guest. Es ist
gespoilert.
ein cooler Gast.
Ja, den ihr auch schon aus dem Podcast kennt. Und ansonsten, ja, sind wir im November wieder in Hamburg. Auch dafür könnt ihr schon Karten kaufen. Und wir tun unser Bestes, im Laufe des Sommers, Spätsommers auch nochmal nach Bayern zu kommen. Da arbeiten wir dran. Also nur, dass ihr so ein bisschen grob Bescheid wisst. Wir planen irgendwie so Augsburg, München oder Landshut oder also irgendwo so diese Ecke so grob abzugrasen.
Ja, das wäre schon auch schön, da wir zuletzt halt in Leipzig waren, also als auch mal im Osten aufgetreten sind. Sehr, sehr coole Nummer mit Franziska von Darf's ein bisschen Mord sein. Und es hat Spaß gemacht. Jetzt vielleicht noch Süddeutschland in diesem Jahr und später dann nochmal in Hamburg. Das wäre schon echt eine coole Geschichte.
Safe. Das hat auch Spaß gemacht, mit ihr die Bühne zu teilen. Wir waren ein cooles Trio, fand ich.
Ja.
Ja, folgt uns, wie gesagt, gerne bei Instagram, helft uns dann noch zu wachsen. Und eine persönliche Bitte noch, bewertet uns gerne in der Podcast-App eurer Wahl und bewertet uns gerne bei Podimo. Ich habe das System da nicht so richtig verstanden. Da kann man, glaube ich, einzelne Folgen bewerten mit 0 bis 100%. Haut da überall 100% rein. Da ist irgendwie, also bei Spotify werden wir gut und schön bewertet. Bei Podimo ist das so ein bisschen schwankend. Haut da mal richtig rein.
Genau.
Ja, boah, das war jetzt ein ganz schön langer Laber- und Werbe- und was weiß ich was Blog.
Möchtest du noch was Lockeres zum Ende hören? Du
Noch
weißt,
was
worum es
Lockeres,
geht. Du
genau,
weißt, worum es geht. Es geht
du
um
wolltest noch
Italien.
was Musikalisches,
Du
ja,
hast
um Gottes
versehentlich
Willen.
vorhin so ein bisschen was hören dürfen. Also, es ist passiert, Fabian.
Was ist
Vielleicht
passiert?
hat es mit dem Alter zu tun. Ich habe keine Ahnung, ja. Also, du weißt, ich bin Italo-Pop-Fan, ja. Also, grundsätzlich gewinnt jeder Song, der sich irgendwie so als Überschrift irgendwo Italo-Pop irgendwie gönnt, mein Herz. Und durch einen Zufall ist es passiert, dass ich jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben einen Song von, warte, ich muss kurz sein Gesicht einblenden, damit ich das sehe. Ich möchte das Entsetzen, das blanke Entsetzen sehen. Giovanni Zarella
Um
höre,
Gottes Willen, wirklich.
liebe, feier und in einer Loopschleife laufen lasse. Es ist der absolute Hammer. Ein Gute-Laune-Lied par excellence. Ja. Also ich habe keine Ahnung, wo das jetzt genau ist. Sing mein Song 2026 scheinbar. Also für mich heißt das Lied Bella Italia. Irgendwie im Internet steht irgendwas mit lebenslang. Ich check's nicht, keine Ahnung. Der Song ist der absolute Hammer. Der Text, keine Frage. Also mehr Klischees gehen quasi gar nicht. Ja. Und an vielen Stellen plump und schlecht. Aber ich liebe es. Es macht einfach gute Laune. Gib dir das mal. Ist der Hammer. Wirklich der Hammer. Also das
Also
ist
ich
sozusagen
gönne
der
dir,
erste Ballermann-Hit, den ich jetzt so richtig feiere nach Wolle Petri.
also ich gönne dir die Freude über dieses Lied. Ich habe keine Meinung zu Giovanni Zarella. Ich gönne dem das Beste der Welt. Ich küsse sein Herz. Der soll ein glückliches und erfülltes Leben führen, aber ich möchte seine Musik nicht hören. Ich finde das also.
Fabiano, Fabiano, jetzt hast du eine Parallele, gerade also unbeabsichtigt sozusagen, aufgetan, von der du gar nichts weißt. Soll ich es dir verraten, was passiert? Es
Ich
gibt
bitte darum,
in
ja.
nahezu jedem Song ja so eine Stelle, wo irgendwie so ein Mitmachteil kommt, ne? Weißt du, so zwei Strophen durch und dann weiß man jetzt gleich kommt schon der Refrain noch zweimal zum Abschluss und dann das Sense. Ja, und dann gibt es nochmal so einen kurzen Part sozusagen, bevor der Ref nochmal so richtig aufgedreht wird, dann so jetzt alle, ja, irgendwie sowas. Und der hat so einen Mitmachteil und der macht das ungefähr so, sinngemäß sagt er, hey Leute, an dieser Stelle müsste jetzt eigentlich ein Mitmachteil kommen. Aber ganz ehrlich, ist mir egal, du bist ein feiner Kerl. Ich küsse dein Herz und ich wünsche dir nur das Beste, Mann. Du bist ein feiner Typ. Fabian, also wie soll ich sagen, der Schnurrbart spricht Bände bei dir. Das ist deine italienische Seele, die das wusste.
Ich habe hier den inneren, meinen inneren Giovanni Zarella gechannelt und dann hier das rausgehauen quasi.
Gib
Ne?
dir das Lied, Mann. Gib dir das. Gebt euch das alle da
Die
draußen. Und das ist unbezahlte Werbung. Das
Wahrscheinlichkeit
ist der Hammer.
ist sehr gering, dass ich mir das nachher noch gönne, aber vielleicht mache ich das doch
Mach
noch.
das mal. Wenn du richtig schlecht gelaunt bist, gib dir das mal.
Damit ich noch schlechter
Nein,
gelaunt
nein, nein, das ist gut.
bin. Ja, ich habe einen Filmtipp für dich, habe ich schon mal in unsere Gruppe geschrieben, aber ist da, glaube ich, untergegangen. Wenn du jetzt hier Musik.
Giovanni Zarella, ein Biopic.
Nee, Sharknado, nee, nein, keine Ahnung. Aber ich habe irgendwann letzte Woche habe ich so bei Netflix rumgeguckt und wollte einfach nur irgendwas gucken, so wo ich den Kopf bei ausschalten kann. Und ich bin auf einen Film gestoßen, den ich nicht kannte, nie von gehört, mit Brad Pitt und noch so ein paar anderen Schauspielern, die man kennt. Bullet Train, ein sehr skurriler Actionfilm, auch mit einer guten Partie Humor,
Mit M
sehr,
Mickey
sehr
Rourke? Ist er
über.
mit Mickey Rourke?
Nee, ist nicht mit Mickey
Nee, den
Rourke.
kenne ich nicht.
Ist relativ gewalttätig, sehr, sehr witzig, sehr schwarzhumorig, sehr skurril. Einfach durch und durch richtig ein Fiebertraum von einem Film. Also richtig schnell, actionreich, gute Handlung, gute Story, witzig. Geht einiges. Absoluter Überraschungshit für mich. Also wenn man auf dieses Action-humorige, diesen Misch steht, sollte man sich den auf jeden Fall gönnen.
Ja, okay, klingt geil. Also ist gar nicht mehr so mein Genre. Aber du hast es schon irgendwie cool beschrieben. Muss ich mir mal ansehen. Das ist ein neuerer Film.
Nehme ich an. Also ich habe, wie gesagt, nie davon gehört und der kann nicht so alt sein. Aber doch, doch. Also auch wenn es nicht mehr grundsätzlich nicht so dein Genre ist aktuell, der wird dir die Lust daran zurückholen. Da bin ich mir sehr sicher. Der ist wirklich hervorragend.
Ja, ich lasse mich ja mittlerweile eher so zu gemütlichen Filmen hinreißen. Und da würde ich mich gerne anschließen und dir gleich auch einen Filmtipp mitgeben, Fabian, wenn du den nicht
Hau
schon
rein.
kennst. Und zwar mit Steve Martin und Michael Caine, zwei hinreißend verdorbene Schurken aus dem Jahre 1988. Auch
Den habe
cool.
ich 1000%ig schon gesehen, aber er sagt mir gerade, also ich habe ihn gerade nicht vor Augen,
Ich glaube, der könnte dir
aber
Spaß machen.
ja, ich habe den 1000%ig gesehen.
Den habe ich mir zuletzt angesehen.
Ich liebe Steve Martin ja sowieso, absolutes Genie. Also Roxanne, so ein unfassbar lustiger Film, oder auch Tote tragen keine Karos und weiß ich nicht, auf einen Titel komme ich gerade gar nicht. Wie heißt denn der nochmal? Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall ein großartiger Schauspieler.
Naja, auf jeden Fall. Und
Abgesehen.
auch Michael Caine, also britische Eleganz quasi in Persona. Ja.
Ja. Michael Caine, auch ein ganz großer auf jeden Fall, ja. Ah, Steve Martin natürlich unvergessen auch mit John Candy, Ticket für zwei, einer der witzigsten Filme überhaupt. Gibt's so eine relativ schlechte deutsche, so einen schlechten deutschen Versuch, den zu kopieren mit Christoph Maria Herbst und ich weiß nicht, wer der andere Mensch ist. Ach doch, klar, Bastian Pastewka, natürlich.
Naja, der eigentlich auch cool
Eigentlich,
ist. Auch cool.
ja,
Den mag ich schon. Ja.
individuell beides coole Typen, so definitiv,
Total.
ne? Also,
Christoph Maria Herbst
ja,
auch.
ich glaube, Pastewka ist auch einfach so ein, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten, weil der auch so ein Film- und Hörspiel-Nerd ist und auch so ein Edgar Wallace-Nerd und was weiß ich. Also ich glaube, mit dem hätte ich eine coole, da könnte man cool stundenlang reden. Der steht auch auf diese Paul-Temple-Hörspiele und so, also da könnten wir uns austauschen ohne Ende.
Ja, lieber Bastian, damit
Aber
ist die Einladung ausgesprochen. Komm doch gerne mal vorbei, wenn du uns jetzt hier hörst. Ich mach direkt per Du, so voll mediummäßig.
ja, genau, direkt so profimäßig. Ey, wenn du uns hier, du hörst uns ja eh, Digga, komm rein hier. Nee. Ja, nee, bevor wir jetzt hier noch weiter rumschweifen, würde ich sagen, beenden wir das. Wie gesagt, schenkt uns eure Theorien. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Fall zu sagen habt. Und zu Giovanni Zarella von mir aus auch. Erzählt einfach alles, was euch durch den Kopf geht.
Ich komme aus Bella Italia. Ich fange jetzt nicht an zu singen, aber ich könnte jetzt, ich könnte. In diesem Sinne, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Grazie mille und arrivederci.
Arrivederci, bis zum nächsten Mal. Ah, danke fürs Zuhören.
Ciao.